Hallo, mein Name ist Fritz Keller. Ich bin Winzer, Wirt vom Kaiserstuhl Oberbergen aus dem schönen Badischen. Sommelier ist eines der schönsten Berufe, die man sich vorstellen kann, aber auch der vielfältigsten und wo man wirklich, um es richtig gut auszuführen, großes Sach- und Fachwissen in Natur, Weinbau und im Essen und von Menschen haben muss. Marie-Christine ist für mich eine der besten, die es in unserem Land gibt. Marie-Christine kenne ich schon in sehr jungen Jahren, wo sie bei uns ein Praktikum im Schwarzen Adler in Oberbergen absolvierte, bei der strengen Sommeliere Melanie Wagner und danach eine auch strenge und anstrengende Ausbildung im Colombi in Freiburg absolvierte und danach eben sich immer wieder weitergebildet haben und vor allen Dingen auch sich deshalb auszeichnet, weil sie fern jeglichen Mainstreams ist und irgendwelcher auswendig gelernten Geschichten. Sie ist heute zusammen mit der großartigen Köchin Cornelia Fischer am Tegernsee in der Überfahrt. Und wenn man da noch nicht gewesen ist, dann muss man unbedingt hingehen, um diese beiden zu erleben.
Ja, es ist Freitag und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Schön, dass du da bist. Wir haben wieder eine Gästin, Marie-Christine Baunach. Sie ist und war tätig im Althoff Seehotel Überfahren Rottach-Egern am Tegernsee. War, weil sie schon einmal zu Zeiten von Christian Jürgens als Sommeliere dort tätig war. Und seit etwas über einem Jahr mit Neueröffnung und Neukonzeption hat sie wieder die Position des Sommeliere übernommen. Sie war Sommeliere im Restaurant Haubentaucher, ebenfalls in Rottach-Egern und im Hotel Schweizer Hof in Bern. Und sie verbindet auf einzigartige Weise ganz viele Generationen von Sommeliere miteinander, beherrscht sowohl die Klassik als auch die Moderne. Und hat eine ganz eigene Art des Wein-Entertainments, eine eigene Tiefsinnigkeit, eine eigene Art, die Weine zu betrachten. Und darauf freue ich mich. Und wenn du noch mehr über Wein erfahren möchtest, dann kann ich dich nur einladen, unseren Partner-Podcast oder unseren Parallel-Podcast, unseren Bruder- oder Schwestern-Podcast Sommelier on Tour, der jede Woche Freitag online geht. Also überall, wo es Podcasts gibt, Sommelier on Tour, dienstags. Und da stellen wir die interessantesten, die besten, zumindest sehr außergewöhnliche Weingüter der Schlumberger Gruppe. Und dort die Protagonisten dieser Weingüter vor. Und versuchen, so das ein oder andere Geheimnis zu entlocken. Immer über 2 Wochen gezogen, damit die Podcasts nicht ganz so lang werden. In der ersten Woche gibt es das Featurette, in der zweiten Woche das Showcase. Und ich hoffe, dass ich dich damit begeistern kann. Gib mir kurz ein Feedback. Würde mich freuen, wie es dir gefällt, ob du eine Anregung hast, ob wir was verändern sollen oder ob das Format genau in dieser Art so gut ist. Und damit wir das so machen können, danken wir der Schlumberger Gruppe. Die besteht aus den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Und sie unterstützen uns händisch und wirtschaftlich. Vielen lieben Dank dafür. Denn dank ihnen ist sie heute hier. Ganz herzlich willkommen, liebe Marie-Christine Brauner! Was findest du bei einer Sommeliere besonders wichtig? Also wie möchtest du zum einen ganz gern gesehen werden und wie siehst du Kolleginnen oder Kollegen?
Also für mich einer der wichtigsten Punkte ist das Zuhören und die Empathie. Also das Einfühlen auf einen Gast durchs Zuhören oder beziehungsweise wenigstens die Chance zu geben. Es gibt ja auch Gäste, die wollen keinen größeren Dialog führen, sondern die kommunizieren entweder ganz klar, was sie möchten, oder sie sind sich vielleicht auch unschlüssig. Und dann kann man ja durch Handeln ganz gut agieren. Vielleicht erstmal das Eis brechen mit einem Probierschluck, in welche Richtung soll's gehen. Ich glaube, wir haben ja alle immer mehr als einen Wein offen. Und das Gefühl dafür zu bekommen, muss ich zuhören, muss ich handeln, Wollen die Gäste einen Dialog oder möchten sie einfach nur bestellen, was sie bestellen möchten? Das ist, glaube ich, die Kunst bei uns.
Viele sagen ja, es ist das eine, ein Sommelier zu werden, also sprich eine Prüfung abzulegen. Aber das andere ist dann mehr oder weniger ein Sommelier zu werden. Also diese Kommunikation, wie du es gerade beschrieben hast, zu pflegen. Manche sprechen von 10 bis 15 Jahren, die man braucht, um eine gewisse Souveränität zu leben. Was glaubst du, ist dabei schwerer im Lernprozess? Das Senden oder das Empfangen? Also das Erzählen über Wein, Weinstile zu lernen, das zu beschreiben, das Wissen aufzubauen oder die Gäste lesen zu können, zuhören zu können, das aufnehmen zu können?
Das Empfangen ist, glaube ich, eine Sache, was einfach natürlich mit der Zeit entsteht. Ich glaube, wir können uns alle noch an unsere erste Sommelier-Position erinnern, wo wir tolle neue Sachen entdeckt haben und die wollten wir dann auch zeigen und dann möchtest du das präsentieren und dann freust du dich und dass Riesling so viel Säure hat, ist dann was total Cooles, aber es ist halt, es mag nicht jeder und deshalb, dann ist man teilweise so am Missionieren, weil man so begeistert ist von der Sache, dass man da vielleicht am Anfang gerade das Zuhören vergisst. Und ich sag auch immer, Sommelier sein ist ein bisschen wie wenn man einen Führerschein gemacht hat. So, man hat zwar die Lizenz und ist auch auf dem Papier dann geprüft, aber deshalb ist man ja nicht routiniert oder erfahren und das kommt ja auch erst mit der Zeit.
Kommunizierst du rein über den Wein oder versuchst du mehr Informationen mit zu inkludieren, dass du nach dem letzten Urlaub fragst, dass du nach der Lieblingsfarbe fragst, dass du nach der Lieblingsmusik fragst? Also wie kriegst du deine Informationen über den gewünschten Wein vom Gast?
Gibt da, das ist, glaube ich, wieder das Einfühlungsvermögen. So, man kann, mit manchen Gästen hat man eine recht direkte Kommunikation, wo man sagt so, hey, was trinken Sie gerne? Und bei anderen hilft oftmals auch so ein kleiner Spaß, dass man da direkt einsteigen kann. Wenn ich jetzt Gäste habe, die noch keine Stammgäste bei uns sind oder die ich vielleicht auch zum ersten Mal sehe, allein wenn man dann so einen kleinen Schmäh bringt und sagt, ah, wir kennen uns ja noch nicht so gut, helfen Sie mir, dass wir uns ein bisschen besser kennenlernen, dass wir da auch das Gemeinsame füreinander finden, dann hat man so eine entwaffnende Ehrlichkeit, was oft hilft, da das Eis zu brechen.
Findest du, Frauen oder Männer haben es schwerer?
Ich würde es jetzt nicht sagen, dass einer das schwerer oder leichter hat. Ich glaube, dass das auch ganz viel mit der eigenen Einstellung zu tun hat, wie man es hat.
Mittlerweile, glaube ich, haben wir genauso viele Frauen wie Männer als Sommelier, oder? Oder habe ich da ein verschrobenes Bild?
Nee, es sind tatsächlich immer mehr. Aber ich finde auch, dass sich die Bedingungen einfach geändert haben. Wenn wir sehen, wie viel großartige Frauen in dem Bereich gearbeitet haben und dann aufgrund Familienplanung sich zurückgezogen haben. Und was Arbeitgeber heutzutage auch möglich machen, wo es eine Einsicht gibt, sei es eine Nina Mann, eine Melanie Wagner, eine Anna Ruprecht, alle mit dem Wunsch und Ziel, wieder nach der Babypause oder bereits auch schon aktiv nach der Babypause wieder on the floor beim Gast
zu sein und dann das, was sie sich über viele Jahre aufgebaut haben, einfach weiterzuleben, weil es ja so schade ist, wenn man da diesen Brick hat und dann im Frühstücksservice landet.
Ja, es muss ja nicht der Frühstücksservice sein. Ich meine, es gibt auch so viele männliche Kollegen, die ab einem gewissen Punkt aussteigen und dann in den Handel gehen oder in den Vertrieb. Das vergisst man manchmal.
Also da ist, glaube ich, gerade ein riesen Denkprozess oder eine Entwicklung auch innerhalb der Gastronomie, wo man in diesen Situationen versucht, die Kollegen, Kolleginnen zu halten und denen eine Perspektive zu geben, was ja dienlich und zuträglich ist.
Ich meine, für mich ja, ich sehe es bei mir, ich habe sozusagen auch eine Babypause gehabt. Ich war 1,5 Jahre nicht in der Überfahrt und jetzt waren meine Weine noch da zum Teil. Manche Sachen sind gereift, weil sich dann niemand dran getraut hat und ich steige jetzt da auch wieder ein und mache das auch wieder alles und ich glaube, das ist schon eine sehr schöne Erfahrung.
Wie ist das, im Betrieb zurückzukommen, wenn man den mehr oder weniger verlassen hat und dann, wie du es beschrieben hast, man kommt zurück zu seinen Weinen, zu seiner Weinkarte, in die vertraute Umgebung. Ist das wie nach einem Urlaub nach Hause kommen oder ist es dann wieder neu anfangen, also kompletter Neuanfang, als würdest du in einen anderen Betrieb gehen?
Es ist ein sehr komfortabler Neuanfang, weil ich meine, diese ganzen Kleinigkeiten mit, wo ist die Wäscherei, wen spreche ich an der Rezeption an, so dieses ganze Neuentdecken, das fällt ja auf eine gewisse Art und Weise weg, weil man sich wieder auskennt, zum größten Teil. Ich glaube aber, eine Gefahr besteht immer da drin, dass man, ich meine, wir sind ja auch ein komplett neues Team, Küche, Service, dass man dann in alte Muster zurückverfällt und sagt, ja, das haben wir früher aber auch so gemacht. Das ist so ein bisschen die Gefahr an der Sache. Und wenn man sich da aber auch reflektiert und sagt, okay, war das gut? Was gibt's für neue Ideen? Wie könnten wir das anders betrachten? Dass man dann sehr viele Chancen hat, weil man halt auch schon so ein paar Tricks und Kniffe kennt für das Restaurant. Wo stellt man was ab? Wie macht man seine Laufwege? Wie koordiniert man sich im Service? Das ist ja alles schon drin.
Ist man eine andere Sommeliere in der Situation und in dem Augenblick, wenn das Team anderes ist? Oder ist man so wie immer, wenn man seinen Weingeschmack, seine Weinüberzeugung hat? Also bei euch ist ja mehr oder weniger alles anders, nur in die gleichen Räumlichkeiten. Und hast du dich da verändert? Also kaufst du jetzt andere Weine ein? Präsentierst du andere Weine? Hast du einen anderen Stil, den Wein zu präsentieren?
Also es ist ja auch immer ein Zusammenspiel mit der Küche. Natürlich kaufe ich für den Küchenstil, den wir jetzt servieren, musste ich auch lernen jetzt im letzten Jahr, dass ich da andere Weine brauche. Es ist nicht mehr klassisch französisch. Ich kann nicht mehr das Burgund hoch und runter spielen in meiner Weinbegleitung oder die Burgunderrebsorten, sondern ich weiche jetzt tatsächlich auch oft auf ein bisschen herzhaftere Sachen aus. Jetzt gibt's auch Grünveltliner, Silvaner, was einfach mehr zu dieser, ja, dieser fränkischen, herzhaften Küche passt.
Aber deine grundlegende Betrachtung von Wein hat sich nicht verändert, oder doch?
Nein, also das ist ja das Schöne bei uns, dass es immer noch diese große Karte mit viel Burgund, ein bisschen Bordeaux, klassischen deutschen Rieslingen gibt. Und dann kann man da vielleicht auch mal neue Chancen denken. Ich habe durch die Vorsommeliers, wie mit der Steffi Hehn, die haben mir natürlich einen wahnsinnig tollen Keller da gelassen. Da bin ich heute noch glücklich drüber. Und bei manchen Sachen habe ich die Steffi dann auch in der ersten Amtszeit angerufen und gesagt, was mache ich denn jetzt damit? Und selbst heute, wenn ich was finde, wo ich sage, Steffi, wie siehst du das? Und dann sagt sie, oh, das ist noch da, das freut mich, aber das ist jetzt bestimmt super fein. 2012er große Gewächsrieslinge aus Deutschland. Danke, Steffi Hehn, an der Stelle. Das hast du ganz hervorragend gemacht.
Und gab es auch Weine, mit denen du überhaupt gar nicht klarkamst? Also diese typischen Kellerleichen, gab es Kellerleichen?
Die gibt's immer. Also ich glaube,
Ja.
dass selbst bei mir weiß ich, dass ich Kellerleichen also natürlich räumt man das auf, aber ich glaube, jeder kennt das. Man bestellt eine Weinbegleitung, das Menü läuft noch 2 Wochen so, man plant sich das aus und dann bleibt halt meistens 1 oder 2 Flaschen übrig. Dann entweder verkauft man es so auf der Seite. Ich meine, das steht dann immer in dieser Schublade, in dieser Leichenschublade und dann wartet man halt einfach auch, dass da der richtige Tag oder der richtige Gast dafür kommt. Oder Mitarbeiter finden den Wein ganz toll, weil sie den in der Weinbegleitung probiert haben. Und sagt man, ja, super, dann kauft es die Flasche aus und dann schafft man das da aufzuräumen. Aber ich meine, jeder, der ein gewisses Mise en place pflegt oder da auch eine gewisse Ordnung drin hat, wird diese einzelnen Flaschen haben am Schluss von dem Menü.
Du kaufst Weine immer explizit für eine Weinbegleitung ein? Also du probierst das Gericht und suchst danach in der großen, weiten Weinwelt die Weine aus. Also du gehst nicht in den Keller und sagst, was habe ich?
Doch, doch. Und tatsächlich mittlerweile, da freue ich mich immer, kaufe ich auch schon Sachen, wo ich weiß, dass sie zu irgendeinem Gericht passen werden in naher Zukunft. Ich meine, es ist jetzt das erste Jahr, was wir zusammengearbeitet haben. Die Cornelia Fischer kocht nicht klassisch französisch. Und das war für mich eine ganz große Umstellung.
Wie lange braucht man, bis man sich auf den Koch eingespielt hat oder bis man den lesen kann, bis man den
in seiner Handschrift verstehen kann?
Ich glaube, das ist unterschiedlich. Das ist wie wenn ich dich fragen würde, wie lange brauchst du, bis du einen Kollegen oder einen Mitarbeiter lesen kannst? Da gibt's welche, da platzt der Knoten nach einer Woche und das passt. Und dann hast du welche, wo einfach sich da 3 Wochen, 4 Wochen orientieren müssen und dann erst anfangen aufzubauen und mitzulaufen. Das ist ja was ganz Menschliches.
Und bei manchen kriegt man gar keine Connection hin, dass man sich mit dem irgendwie verbinden kann oder den versteht. Oder manchmal ist es eben auch, dass der Gegenüber sich noch gar nicht gefunden hat und deswegen hin und her springt und ständig andere Geschmackstypizitäten aufruft, die man vielleicht gar nicht interpretieren kann.
Ja, also bestes Beispiel, bei Christian Jürgens hatte ich mit Probearbeiten und wir hatten dieses wahnsinnig tolle Trüffelbrot hieß das. Und ich bin in den Keller runtergegangen beim Probearbeiten. Er hat gesagt, ja, wir machen jetzt mal hier Weinprobe, was du mir dazu servieren würdest. Und ich habe von Albert Mann einen Grand Cru Hengst mit so einer ganz feinen Restsüße, einen Pinot Gris, der auch dieses Erdige vom Trüffel mit aufgreift, gefunden und mit hochgebracht, war stolz wie Bolle. Und es war einfach so von Anfang an Perfect Match. Und es gibt einfach so Sachen, wo man sich so direkt reinfühlen kann. Und andere Sachen, wo man einfach auch ein bisschen Übungsphase braucht. Und ich glaube, das ist eigentlich unterm Strich wertvoller, diese Übungsphase, weil es einen weiterbringt, weiterentwickelt von diesem, was man sonst so locker flockig macht.
Gab es für dich mal eine ultimative Wein-Speisen-Kombination, wo du gesagt hast, wow?
Es gibt immer wieder so Juwelen. Ich mochte zum Beispiel total gern im Storstadt Blauschimmel, also Fond d'Amber mit Kirschen und einem trockenen Lambrusco dazu von der Anna Ruprecht. Oder auch Steffi Hehn, Klassiker, gereifter Spätlese aus dem Rheingau zu Trüffel, Kartoffelkiste mit Madeira-Soße. Das war so ein Klassiker, der stand schon, bevor ich überhaupt zu Christian Jürgens gekommen bin. Und ich habe den auch ganz brav übernommen, weil das so perfekt war, dass man da nichts ändern konnte.
Also wenn du diese Kombination von Wein und Speisen hast und das so super perfekt matcht, findest du, dass das Gericht selber gar nicht hätte so brillant sein können wie durch den Wein? Oder ist das so ein bisschen zu idealistisch als Sommelier gedacht?
Ich glaube, das ist wie wenn man nochmal eine Facette an einem Menschen entdeckt. Also das Gericht an sich muss großartig sein, so wie es ist, weil sonst hätte der Koch das nicht für sich entschieden, dass es großartig ist und auf die Karte kommt. Ich glaube, keiner in diesem Fine-Dining-Kosmos, nenne ich es jetzt mal, würde da ein halbgares oder ein halbfertiges Gericht servieren. Und deshalb ist es an sich schon perfekt. Oder, das ist, glaube ich, wie wenn man mit Freunden. So, jeder Mensch an sich alleine ist schon perfekt, der Wein und das Gericht. Und es gibt aber so Freunde oder so Kombinationen, was nochmal eine ganz eigene Dynamik oder eine Lebendigkeit auslöst. Und ich glaube, das ist, Wein und Essen sind einfach coole Freunde.
Kann das nur Wein? Oder hast du noch andere Getränke, die du mindestens genauso gerne servierst?
Ich bin ein großer Fan von Tee.
Auch zu Speisen, eine Kombination.
Ja, und zwar, also ich setze das vorher an und hab die dann auch oft kühl, dass wir da so von diesem Nachmittags-Afternoon-Tea-Motto wegkommen. Und ich finde Tee tatsächlich auch fast schöner in Speisenbegleitungen, wie dass ich mir so die Zeit nehme und eine Tasse Tee trinke, weil es sehr, sehr facettenreich ist.
Was sind das denn für Tees? Sind das grüne Tees, schwarze Tees, aromatisierte Tees, Früchtetees?
Komplett quer durch die Bank. Also ich liebe zum Beispiel, wenn man so einen Bergkräutertee hat und dann gibt es diese ätherische frische Note, was die Zunge auch so ein bisschen kühl werden lässt, wodurch wir eine Haptik schaffen, was ich eigentlich durch Zucker oder Alkohol schaffe. Und da einfach durch diese ätherischen Öle nochmal ein anderes Mundgefühl sich herstellt. Oder wenn ich Schwarztee habe und ich kriege eine Tanninstruktur mit rein, wenn wir so einen Genmaicha haben mit geröstetem Reis, dass man dann so ein bisschen diese Röstaromen auch nachfühlt oder nachschmeckt, wie wenn ich was im Holz ausgebaut habe.
Und die Tees selber servierst du aber natürlich, also du zuckerst die nicht oder du gibst keine Zitrone, Limone oder irgendwelche Bittersalz oder sonstiges rein, um so diese Geschmacksintensität zu intensivieren.
Was wahnsinnig gut funktioniert, ist grüner Tee mit Apfelsaft in der Kombination. Oder tatsächlich auch, Rooibos-Tee mit Vanille ist so ein ganz großer Klassiker, was ich immer kalt da habe, wie so einen Hauseistee. Es funktioniert aber auch zu unglaublich vielen Sachen gut. Wir haben zum Beispiel einen vegetarischen Gang mit Kohlrabi und Kohlrabi und Vanille, die haben sich einfach unglaublich gern und der Rooibos hat so diese perfekte Note zwischen Nussigkeit und Fruchtigkeit, was der Kohlrabi auch hat.
Extrem interessant. Ich finde das spannend, wenn man so ein Produkt hat wie Rooibos und Vanille, was ja in gewisser Weise auch extremst verkommerzialisiert wurde. Und wenn du dort mit guten und natürlichen Produkten arbeitest, dass der Gast, der Gegenüber, nochmal einen ganz anderen Aha-Effekt hat und die Wertigkeit ganz anders greifen kann. Wenn man dann merkt, dass das andere eben Industrie ist und irgendwie sehr einfach schmeckt, auch wenn man diese Aromen dann irgendwo wiedererkennt und wenn man aber richtig gut mit guter Vanille arbeitet, wenn man einen guten Rooibos als Grundprodukt hat, dann hat man so dieses Wow, und so kann das auch schmecken.
Also ich muss sagen, ich mische das auch tatsächlich noch mit einem ganz kleinen Anteil von einem Assam-Tee, einem recht kräftigen, dass ich da eine andere Tiefe nochmal reinbekomme. Also ich lasse den dann auch bewusst länger oder intensiver ziehen, diesen Assam-Tee, dass ich da wirklich auch so eine herbe Note mit reinbekomme. Und das macht es dann natürlich schon noch anders. Und da muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen einmal über die klassischen Normen hinwegsetzen mit, ich habe gelernt, ich brühe meinen grünen Tee 3 Minuten bei 70 Grad auf, sondern da auch einfach mal experimentieren. Kaltauszug, über Nacht wegstellen. Was wir gerade viel machen, ist auch mit Kräutern wie zum Beispiel Tagetes oder so experimentieren, weil das ja auch neue Geschmäcker sind, was Leute vielleicht auch nicht so auf dem Schirm haben. Tagetes ist super spannend, das geht in so eine Nelkenrichtung. Aber auch so ein bisschen, ja, dieses grünliche Holunderblüte mit dabei. Also wirklich alles aufgießen und aufbrühen, was da unterwegs ist. Ich habe einen Rosinensirup-Tee gemacht. Also das war tatsächlich dann auch leicht gesüßt zu einem Zitronen-Rosinen-Dessert. Das war super.
Wow. Aber hast du da keine ethischen Bedenken? Also dass wenn du einen Tee nimmst, wo jemand sagt, boah, super Tee und beste und man schmeckt die Herkunft und die Machart und dann misshandelst du den?
Also es ist ja kein, also die Rosine, das war eher so eine Infusion.
Ich finde den Gedanken super, eben auch über die Grenzen hinweg zu denken und das einfach so ein bisschen weiterzudrehen. Aber wenn ich jetzt so der super Kritiker wäre, könnte ich das ja auch irgendwo anklagen. Oder bin ich da dann zu verkopft, wenn ich das so sehe? Und eigentlich ist das eine ein gutes Grundprodukt und das andere, so als wenn ich einen tollen Steinpilz nehme und den halt Pfeffer.
Ja, ich wollte auch gerade fragen, ob das okay ist, seine Bio-Kartoffeln aus der feinsten Erde beim Mondschein ausgegraben, die mit Ketchup und Mayo zu essen. So erlaubt es, was gefällt.
Ja. Auch beim Wein?
Ja.
Erlaubt es, was gefällt. Also ich kann.
Es gibt Dinge, die würde ich vielleicht für mich nicht tun, aber wenn jemand.
Zum Beispiel? Was ist so allgemein üblich und gängig und du sagst, nee, brauche ich nicht. Sollen die anderen machen?
Eiswürfel im Wein finde ich schwierig. Hm. Das Eiswürfel im Wein, das geht nicht. Also wenn ich eine Schorle will, dann kann ich den Wein mit herrlichem Sprudelwasser versetzen und dann habe ich vielleicht auch den richtigen Wein dazu. Aber dass ich den mit Absicht so ausdünnen lasse, ist jetzt, ja, schade eigentlich, weil wir versuchen, dass wir Kraft, Intensität, dass wir da, jeder spricht von Mineralität und wenn dann Eiswürfel da reinkommen,
Das macht's nicht besser.
Und jetzt zum Beispiel beim Wein, und ich versuche dich damit auch nicht irgendwie, keine Ahnung, bloßzustellen, an die Wand zu reden oder sonstiges, sondern einfach nur so diese Grenze mit dir zusammen zu durchdenken. Beim Weinahornsirup? Wenn du jetzt, keine Ahnung, Rieslinge hast und sagst, boah, die Säure ist ein bisschen krass oder ein bisschen Süße wäre nicht schlecht. Ich hau mal einen Löffel Ahornsirup rein und gehe damit eben doch ganz offensiv zum Gast und sage, hier haben wir was Neues. Ist das cool oder ist das beim Wein dann doch nicht so fancy?
Ich würde gerne sagen, dass das vollkommen legitim ist.
Ja.
Aber tatsächlich bin ich da auch ein bisschen von der allgemeinen Meinung befangen. Wenn jetzt jemand mit mir im Gespräch ist, dann sage ich, gut, wir können da einen Schuss Traubensaft reinmachen. Wir können, selbst wenn man da Zucker direkt reinmacht. Ich meine, jeder hat diesen alten Trick schon gehört, dass wenn der Schaumwein nicht mehr sprudelt, dass man da ein bisschen Zucker reinmacht. Ist das dann auch schon kriminell oder sind das Ammenmärchen aus dem Wirtshaus? Also ich finde, das sollte man schon mal hinterfragen. Und was passiert eigentlich bei großen Kältereien? Es wird gesäuert. Es wird gezuckert, also es ist ja alles möglich.
Ich finde es total, also spannend eben auch zu überlegen, bei dem einen, was genauso handwerklich produziert wurde, ist es für einen selber legitim, beim anderen, da hat man so selber die mentalen Grenzen, also geht mir genauso, ich könnte manche Sachen mit Wein auch nicht machen, wo andere sagen, ja, kein Problem, aber da habe ich dann auch so eine Grenze, ja. Wer hat dich zum Tee gebracht? Weil ich finde das Thema total spannend. Tee so aufzugreifen, das so ein bisschen weiterzudrehen, das zu interpretieren. Bist du ja morgens aufgestanden und hast gesagt, es gibt mehr als Minze aus dem 5-Gramm-Beutel oder 2,5-Gramm-Beutel. Und man kann da so viel mehr draus machen. Oder hast du einen Lehrmeister gehabt beim Tee, der dich da begeistert hat?
Also wir hatten tatsächlich bei uns zu Hause schon immer Minze, Melisse und solche Sachen im Garten, dass wir da wirklich eine Infusion hatten. Das war bei uns ein Familiengetränk. Und dann hatten wir in der Ausbildung, hatte Ronnefeld tatsächlich sehr viel für uns getan mit Weiterbildungen und Teeschulungen, wo man dann solche Sachen auch verknüpft. Es sind Themen, die immer wieder auftauchen um einen drumherum. Ich hatte mal einen wahnsinnig tollen Moment bei Toru mit den Klaas-Brüdern. Die hatten auch einen Genmaischar mit geröstetem Reis und haben mir das eben begleitend serviert. Und ich fand das so unglaublich toll, diesen feinen Bitternoten mit dem Gerösteten, dass man es dann wieder angefangen hat, das aufzugreifen. Und ein großes Thema ist ja auch Süße. Entweder habe ich einen Saft bei einer alkoholfreien Begleitung. Mittlerweile gibt's wahnsinnig viele tolle Produkte, aber Süße ist immer noch ein großes Thema für viele.
Gravierend, weil es halt zum einen sättigt, dann die Speisen unnötig beeinflusst und ganz schwer, finde ich, gehandelt werden kann. Und ja, da hast du beim Tee den großen Vorteil, dass du keine Süße hast, aber verschiedene Arten von Bitterstoffe, Gerbsäuren und so weiter, die auch geschmackstragend sein können, als Bindeglied fungieren und letztlich auch die Speisen nochmal anders tragen und öffnen können.
Ich meine, die Grundidee ist ja auch eigentlich ganz einfach. Ich extrahiere alles, was möglich ist. Ich habe das mit Buchenpilzen versucht. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Das muss man auch mal sagen. Ich habe auch versucht, aus Buchenpilzen einen Shrub zu machen. Tatsächlich die Shrub-Geschichte mit Säuren finde ich sehr, sehr spannend. Aber diese Fermentationsgeschichten mit Kombucha trifft auch nicht so ganz meinen persönlichen Gusto.
Ich glaube, Kombucha kennen viele, aber was ist Shrub? Ich frage für einen Freund.
Shrub ist, wenn man Früchte in neutralem Essig einlegt, in Apfelessig. Dadurch nimmt der Essig dieses Aroma an einem kühlen Ort, 2 Wochen stehen lassen. Und dann wird es mit ein bisschen Zucker aufgegossen, gekocht, dass das nicht mehr ganz so süß ist, nicht mehr ganz so sauer, Entschuldigung. Und dann kann man das wie so ein Sirup verwenden, bloß einfach mit einer höheren Säurekonzentration, was es einmal haltbarer macht und zum anderen einfach auch die Süße so ein bisschen rausbricht, was wir vorhin als schwieriges Thema hatten, und eine gewisse Frische mit reingibt.
Und damit, glaube ich, auch eine richtig kompetente Speisenbegleitung, weil du halt auch wieder diese verschiedenen Elemente hast, die Geschmackselemente, mit denen du spielen kannst, ähnlich wie beim Wein. Und, glaube ich, eine Aromenpräsenz, die die Gäste ganz gut greifen können, und auch eine gewisse Tiefe dabei. Also sowas Nachschmeckendes, Nachhaltiges, was ja auch mal bei alkoholfreien Sachen gesucht werden muss und manchmal nicht so gegeben ist, ähnlich wie beim Wein.
Und man kann tatsächlich wahnsinnig schön auch nochmal nachjustieren, wenn es jemandem doch zu viel Säure haben sollte. Dann kann ich immer noch ein bisschen Wasser nachgeben oder ein bisschen neutralen Saft, dass wir da eine Süße reinbekommen und es ein bisschen ausbalancieren. Also das sind Dinge, wo ich auch wirklich den Gästen noch helfen kann und vielleicht auch gar nicht so einen Skrupel habe, wie wir das jetzt vorhin beim Thema Wein hatten. So kann man da nicht einfach mal einen Schluck Ahornsirup reinmachen.
Und einfach mit den Aromen, mit den Geschmäckern spielen. Starke Sache. Glaubst du wirklich, es gibt jemand, und da spreche ich nicht nur von unserer Bubble, unserer Branche, nein, eigentlich von gerne Weinträgern, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen, die sich mit deutschem Wein beschäftigen. Also glaubst du, es gibt jemand, der den Namen Dr. Böcklin Wolf nicht kennt? Dieses Weingut hat es geschafft, fast durchweg bedingungslose Anerkennung zu erreichen. Sie haben es sich erarbeitet. Und für jemand, der dieses Haus näher kennenlernen möchte, er kann natürlich die großen Gewächse, er kann einen Pechstein, er kann ein Kirchenstück genießen. Aber manchmal ist es schön, die selbst in der Basis so greifbare Handschrift eines Weingutes greifen zu können. Ich denke dabei, um dieses Weingut mehr als exemplarisch zu präsentieren, an einen 2023er Ortswein aus Forst. Er ist kein launiger Begleiter. Er ist eine Erscheinung, denn er trägt in sich nicht nur die mineralische Strenge des Basalt und des Buntsandstein, nicht nur die kühle Hand des Pfälzer Waldes, sondern auch die ganze schwere, erhabene Geschichte eines Gutes, das seit Jahrhunderten wie ein Magnet im Herzen der Mittelhart steht. Dr. Böcklin Wolf. Und wenn man diesen Wein in die Hand nimmt, dann nimmt man zugleich eine Chronik in die Hand, die 1597 beginnt, sich durch die Jahrhunderte zieht und bis heute unter Bettina Böcklin von Guratze mit einer Konsequenz und Klarheit fortgeführt wird, die selbst in oft traditionsverliebten Weinbau selten ist. Seit 1597 ist der Name Böcklin Wolf mit Wein verbunden, eine Dauer, die für sich genommen schon wie eine Legende klingt. Doch Legenden leben nicht vom Datum, sondern von den Menschen, die sie tragen. Es ist das 18. und 19. Jahrhundert, das den Namen prägt. Johann Ludwig Wolf, einer der großen Persönlichkeiten der Pfalz, verankert das Gut tief in der Region, erweitert Besitz und Einfluss und hinterlässt Spuren, die noch heute zu lesen sind. Die Familie verwebt sich mit der Region, mit ihren Handelswegen, mit den Märkten, mit der Kultur. Forst, Deidesheim, Wachenheim, Ruppertsberg. Es sind nicht nur Ortsnamen, es sind Kapitel in einer Familiengeschichte, in der Besitz gleich Verantwortung bedeutet. Über Jahrhunderte hinweg bleibt das Gut ein Spiegel der Zeitläufe. Kriege, politische Umbrüche, wechselnde wirtschaftliche Systeme und doch immer wieder die Kontinuität der Reben. Es ist diese beständige Linie, die das Fundament bildet, auf dem das Gut heute steht. Die eigentliche Zäsur kommt jedoch 1990, als Bettina Böcklin von Guratze das Gut übernimmt. Und in diesem Moment tritt die Geschichte wieder in eine komplett neue Phase. Was vorher Tradition war, wird nun auch Programm, Methodik, System. Sie führt das Weingut mit einer Vision, die zugleich kühn und kompromisslos ist. Herkunft vor Ausbau. So einfach, so radikal, so prägend inspiriert vom Burgund. Aber verankert in der Pfalz führt sie eine neue Lagenklassifikation ein, die das Gut neu strukturiert.
Estate, Village, Premier Cru, Grand Cru.
Damit macht sie sichtbar, was zuvor nur in Fachkreisen diskutiert wurde, dass die Qualität eines Ortes nicht primär im Keller entsteht, sondern im Ort, im Boden, in der Exposition. Und dass es dafür eine Sprache braucht, die klar, unmissverständlich und nachvollziehbar ist. Diese Lagenklassifikation ist keine kosmetische Neuerung, sie ist eine Revolution.
Wer heute über Grand Cru Rieslinge aus Deutschland spricht, der muss Birkelin Wolf nennen, weil hier das Denken vorweggenommen wurde, das heute als Standard gilt.
85 Hektar und doch wirkt nichts daran beliebig, denn in diesem Besitz steckt ein Schatz, den kaum ein anderes deutsches Weingut in solcher Konzentration halten kann. Die großen Forster Lagen. Namen, die klingen wie eine Partitur. Jeder Ton ein anderes Register, jede Lage eine andere Stimme. Und genau hier, in dieser Spannung zwischen jahrhundertelanger Geschichte und kompromissloser Gegenwart, steht der Village Forst Riesling Trocken 2023. Es ist kein kleinerer Wein, sondern der konzentrierte Ausdruck eines Ortes, der mit den größten Namen der Pfalz verbunden ist. Forst. Das bedeutet Basaltadern, Buntsandstein, Kalkmergel. Es bedeutet der Schutz des Waldes und die Wärme der Mittelhart. Es bedeutet, dass jeder Tropfen aus klassifizierten Lagen stammt. Dass die Handschrift des Ortes selbst im Glas spricht. Und ja, du hast richtig gehört, der Village Forst Riesling 2023 stammt ausschließlich aus klassifizierten Lagen dieser Gemarkung. Alles, was in die Flasche fließt, ist Forst pur. Danke für diesen besonderen Wein. Dem Hause Dr. Birkelin Wolf und dem deutschen Vertreter, dem Handelshaus Schlumberger.
Findest du Tee, um das Thema vielleicht so ein bisschen zu komplettieren, findest du schwer zu lernen, das zu greifen? Das ist ja, finde ich, manchmal so die gleiche Hürde, die viele beim Wein haben, dass sie sagen, ich traue mich damit nicht anzufangen, weil das Feld so riesig ist. Haben es manche ja auch beim Tee. Und wenn man so das erste Intro darin hat, dann ist es ja eigentlich gar nicht so super schwer, weil es eben definierte Gebiete gibt, weil man sich eigentlich nur zwei Nachmittage hinsetzen muss und einmal lernen und dann hat man es drin, oder?
Ich glaube, dass vielleicht auch für viele wirklich dieser Vorteil wäre, dieses Unvoreingenommene. Also wir sagen ja immer Tee, aber es ist ja eigentlich Infusionen und Tee und ich lege da auch immer Wert drauf, weil wir da immer gedrillt worden sind in der Ausbildung und weil ich tatsächlich auch sehr viel mit nicht Tee, sondern mit Kräutern arbeite, so was wächst bei uns in der Region, was man da irgendwie kombinieren kann, das ist super spannend, kann man auch, also was man auch toll machen kann, ist, wo vielleicht bei den regionalen Kräutern die Gerbstoffe oder die Tiefe fehlt, was wir an Tee ja so schätzen, kann man halt auch einfach mit einem Hauch Schwarztee nacharbeiten, so wie bei dem Rooibos-Beispiel. Und wenn man da nicht ganz so gefestigt ist, also klar kann ich jetzt sagen, oh, und dann bin ich in Ceylon gefahren und habe da Two Leaves, One Bud gepflückt und es war wunderbar.
Und den habe ich mitgebracht.
Ja.
Genau.
Vorher habe ich noch heute die Ayurveda-Kur gemacht.
Genau, damit ich es auch richtig fühlen kann. Was kam bei dir zuerst, so in dieser Geschmacksfaszination? War es zuerst der Tee, also die Infusion, weil ihr das im Garten hattet bei euch? Oder war es in der Tat der Wein, wo du gesagt hast, wow, auch das kann Geschmack sein?
Nee, Wein war tatsächlich bewusster. Und Tee, das waren Dinge, die man dann wieder aufgegriffen hat, die man vielleicht in einem ganz neuen Kontext gesehen hat. Was für ein Luxus das eigentlich ist, dass man das zu Hause immer hatte. Dass das ein ganz klassisches Sommergetränk war, so ein kalter Melissentee. Das war, gab's immer. Und dann realisiert man erstmal, wenn das was ganz Besonderes ist, dass Menschen frischen Minztee in einem Fünf-Sterne-Hotel mit Silber-Zuckerzange, großem Pipaporium, Tableau, Teeuhr und allem da serviert wird, was das eigentlich auch sein kann.
Wenn man es dann, also sehe ich das richtig, dass man dann nochmal anders wahrnimmt, wenn man es fokussierter betrachtet, weil es eben entsprechend zelebriert wird und man dadurch aufmerksamer ist, als wenn eben Muttern zu Hause in den Garten rennt, die Melisse holt, die aufgießt und sagt, trink Kind?
Ja, natürlich ist das nochmal ein ganz anderes, also das ist ein ganz anderes Setting.
Ja.
Das, was wir zu Hause lernen, das ist für uns die Basis. Das ist, wie verhalten wir uns gegenüber anderen? Was trinke ich? Was esse ich? Das ist ja auch ein ganz großes Thema mit nachhaltigem Essen, mit Bio. Wenn man daheim den Garten hat und dann gibt's im Sommer das Gemüse aus dem Garten, da stellt sich die Frage, glaube ich, gar nicht, ob das Bio ist oder nicht. Und wenn wir jetzt das weiterdenken, jetzt ist es auf einmal ein Thema später, was für dich immer selbstverständlich war. Und dann schätzt du das, glaube ich, nochmal anders wert als das, was für dich früher eben immer da war, als verfügbare Ressource. Weil jetzt ist es nicht immer verfügbar, wenn man keinen Garten hat und das nicht alles hinten dran hat.
Nimmt man es dann auch umso intensiver wahr, wenn man es dann genießt, es auch so dargestellt wird und so zelebriert wird? Also um auf das Beispiel mit dem 5-Sterne-Service oder dem 3-Sterne-Service oder 5-Sterne-Hotel-Service dann dort hinauszulaufen, wenn es dort so richtig fast steril zelebriert wird und dargestellt wird, ist der Tee dann umso wertiger, geschmackswertiger? Bin ich offener dafür? Und um die Frage dann so weiterzutreiben, ist sowas beim Wein auch gut und nötig, dass man da eine Show drum macht, damit der Wein dann eine besondere Position bekommt und anders wahrgenommen werden kann?
Ich glaube, es kommt darauf an, wie aufmerksam der Gast ist und auch in welcher Situation man sich da befindet. Also Wertigkeit erlangen Dinge ja durch Achtsamkeit. Manche Menschen sind achtsamer, wenn sie wissen, sie zahlen sehr viel Geld für einen tollen Abend, für eine Experience beim Essen und beim Trinken. Und dann gibt's aber auch die Menschen, die, glaube ich, einfach natürlich achtsam sind.
Ist es unsere Aufgabe als Sommelier, diese Achtsamkeit herauszuarbeiten?
Ich glaube, es hilft uns für uns selbst. Und wenn wir das selbst leben und ausstrahlen, dann nehmen es auch andere wahr.
Gab es jemand, der dich da an die Hand genommen hat? Also hattest du mal ein Vorbild? Hast du jemand oder eine Situation, wo du gesagt hast, wow, und jetzt, ab jetzt Wein?
Ja. Also tatsächlich in meiner Ausbildung, eigentlich schon in meinem ersten Praktikum, ich fand Melanie Waag, ich habe mein erstes Praktikum im Schwarzen Adler in Oberbergen gemacht und ich fand Melanie Wagner so beeindruckend, wie akkurat sie dieses Thema gelebt hat, wie sehr sie da drin war, mit was für einer akribischen Genauigkeit. Ich habe da in der Praktikumswoche die Dichtungsringe der Kühlschränke mit der Zahnbürste geputzt und jeder andere hätte wahrscheinlich gesagt so, nee. Und ich habe mir gedacht so, wow, die macht das so genau. Die ist so perfektioniert in dem, was sie macht. Selbst wenn es um solche Kleinigkeiten wie das Saubermachen geht. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann in der Ausbildung tatsächlich, als ich das erste Mal einen Schluck von einem Chateau Chambrun war, das Bordeaux, gereift. Ich weiß nicht mehr, welcher Jahrgang. Aber da war noch ein bisschen Wein mit Depot unten drin und das habe ich zum Probieren bekommen und das hat mich tatsächlich so angefixt, dass Leute das großartig finden, dass ich mich da reingegraben habe in das Thema und auch wusste, dass ich da weitermachen will.
Und das war dann im Kolumbien Freiburg?
Ja.
Glaubst du, wenn du den Wein heute nochmal probieren würdest, nicht unbedingt jetzt einige Jahre später, sondern mit dem gleichen Reifezustand wie damals, dass du ihn ähnlich wahrnehmen könntest oder könntest du ihn gar nicht mehr so heute greifen, weil du verkopfter bist?
Ich glaube, ich würde es tatsächlich technischer angehen, aber da kommt es auch viel auf Setting an. Also wenn ich eine Flasche Wein von Freunden mitgebracht bekommen und dann trinken wir die gemeinsam, dann werde ich die nie so technisch angehen, wie wenn ich in der Verkostung sitze. Da gehe ich ja, also ich bin ja nebenbei noch für Sandrys Magazin zum Weinverkosten auch angestellt. Und wenn man da weiß, man hat jetzt die 80 Weine am Tag vor sich und man hat in allen Kategorien von leicht frisch fruchtig bis zu großen Gewächsen alles mit dabei, da ist man schon anders, wenn man das für Endverbraucher oder für Konsumenten dann bewertet.
Bei diesen sinnesöffnenden Momenten oder wenn man von Wein überzeugt wird, sind da die Momente ausschlaggebender oder sind es Menschen, die einen an die Hand nehmen und begleiten?
Ich glaube schon, dass es sehr viel an den Menschen liegt.
Gab es die da bei dir, dass du außer Melanie die dich die Kühlschränke hat putzen lassen? Nein, das soll nicht übrig bleiben von Melanie, um Himmels Willen. Waren bestimmt ganz, ganz viele andere Sachen, die da prägend waren. Aber gab es bei dir Menschen, wo du gesagt hast, so wie die den Wein erklären können, wie die verkosten, wie die Weine auswählen, die haben dich geprägt und beeinflusst?
Ja, für mich also tatsächlich größter Dank geht an diese fantastischen Menschen, die ich in der Schweiz hatte. Ich bin ja mit meiner Sommelier-Ausbildung 2017 habe ich die abgeschlossen, bin ich mit meinen zwei Taschen wieder in die Schweiz, habe gesagt, hallo, hier bin ich. Die haben mir im Schweizer Hof gesagt, super, hier, du bist Chefsommelier. Keller, über 800 Positionen mit Bankettweinen und allem. Und dann stand ich da mit meiner Sommelier-Zertifikat, bisschen Ahnung von allem und habe angefangen, mich da einzutrinken und durchzufuchsen. Und wenn ich da nicht solche Händler wie ein Björn Knuchel, der mir einfach mal ein Clos de Lambrey mitgebracht hat, zum Verkosten, so magst du es mit auf die Karte nehmen, lass uns mal darüber unterhalten, oder ein Silvio Denz, mit dem ich ins Bordeaux fliegen durfte und da Jura de Saint-Emilion mir mal angeschaut habe, dass ich Bordeaux verstehe, oder Brancaia Vinothek, auch hier Roger, super, super toller Mann, mitgenommen nach Spanien, Priorat, solche Reisen, was vor Corona noch viel üblicher waren oder auch, dass sie mir wirklich sehr viele Musterflaschen zur Verfügung gestellt haben, viel mit mir verkostet haben. Das hat mir die Welt aufgemacht an dem Punkt. Und da bin ich wahnsinnig dankbar an alle.
Also das ist aber auch schön von deiner Seite her, wenn du diese Dankbarkeit lebst und wenn du das Bewusstsein rückblickend hast. Und das vergessen leider oftmals Kollegen, daran zu denken, wer sie so auf diesem oftmals langen Weg dann geprägt, beeinflusst oder ihnen auch geholfen haben. Und da finde ich es umso schöner und angenehmer zu hören, wenn du eben dieses Bewusstsein rückblickend hast. Was ich bei der Schweiz niemals verstehe, vielleicht kannst du mir dabei helfen, ich schasse das. Also dieses Bewusstsein, diese Art der Weine, diese Charakteristik, dieses, keine Ahnung, auch andersartige zum Gutedel, Fondant, also was wie wo.
Ich wollte gerade sagen, da fehlt noch der dritte
genau.
Im Bunde.
Genau. Also wie kann man diese Faszination da herum erklären? Warum gibt es in Deutschland nur 1000 Hektar, wovon 99,872% in Baden sind und sonst in Deutschland nirgends? Warum gibt es 4000 Hektar in der Schweiz? Wie ist das? Also viele Grundlagen oder Grundbedingungen sind ja gleich, aber die Leute trinken anders, obwohl viele andere Trinkverhalten gleich sind. Aber Chasselas, Fondant, Gutedel setzt sich im Rheingau nicht durch, aber dort schon. Was ist das Geheimnis vom Chasselas?
Also ich glaube tatsächlich, dass, ich weiß gar nicht, ob die Wetterbedingungen im Rheingau dafür geeignet wären oder die klimatischen Bedingungen, was drumherum alles herrscht, weil Chasselas schon auch ein bisschen ein Sensibelchen ist in manchen Sachen. Brauchen immer ein bisschen reichhaltigere Böden. Die sind tatsächlich sehr frostempfindlich. Aber dafür bekommen sie nicht so leicht Botrytis. Also gerade so, wenn wir diese Seenlandschaft in der Schweiz anschauen, mit dem Genfersee, mit dem Bielersee, ist das natürlich super spannend, wenn ich eine Traube habe, die da lang reifen kann, die keine Botrytis bekommt. Und Wallis ist dann natürlich nochmal ein bisschen anders, auch durch die Höhenlagen. Aber auch da habe ich ja quasi dann im Herbst, wir kennen das alle in den Bergen, dass es dann schon eher zu Nebel kommt. Deshalb glaube ich, dass es auch eher so ein bisschen was Geografisches ist.
Rheingau war wahrscheinlich ein super schlechtes Beispiel, aber in der Mittelhart zum Beispiel war Gutedel ja relativ präsent. Ist ja doch eine extrem alte Rebsorte, also man vermutet so um die 5000 Jahre. Und wenn du 200 Jahre zurückdenkst, war Gutedel eine fast überpräsente Rebsorte in der Mittelhart, wo man auch vermutet, dass sie teilweise sehr, sehr große und sehr bekannte Weine emporgebracht hat, was damals wenig dokumentiert wurde, weil die Rebsorte ja noch gar nicht so sehr stark betrachtet wurde wie in der heutigen Zeit. Aber dort ist er auch nicht mehr zu finden.
Ich gehe wirklich davon aus, dass das, dass der Riesling ist natürlich aufregender im Vergleich zu einem Chasselas. Wenn man jetzt die erste Aromatik hat von der Säureentwicklung. Und es gibt auch nur super wenige, wo ich sage, dass ich wirklich Lust habe, gereiften Chasselas zu trinken. Einer der ganz großen für mich ist Louis Bova. Von dem habe ich mal einen 2000er Chasselas bekommen, wo ich gesagt habe, wow, so 20 Jahre später immer noch eine große Sache. Und die Feinheit zu schaffen, das ist dann tatsächlich sehr speziell bei den Winzern. Wobei Chasselas ja immer noch sehr verbreitet ist. Das ist ja einerseits Tafeltraube, die wird natürlich dann von besseren Züchtungen mit weniger Kernen und allem abgelöst zum großen Teil. Aber was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass Chasselas auch teilweise eben diesem Namen zugeschrieben wird, was im Burgund neben Mâcon gibt es ein kleines Dörfchen, was Chasselas heißt. Die schreiben sich das ganz groß auf die Fahne, dass der Chasselas von dort kommt. Sehr ähnlich wie mit dem Morio in der Steiermark. Und auch in der Champagne ist Chasselas eine zugelassene Rebsorte für die Champagnerproduktion. In der Loire gibt es eine eigene Appellation dafür. Und es hat zwar nicht diesen großen Ruf, aber es wird schon sehr weit verbreitet.
Siehst du die Stärke und die Kompetenz eher in den reifen Weinen oder eher im Jugendlichen? Weil die normale Reife wird ja so mit 10 bis 15 Jahre maximal datiert von handelsüblichen Weinen mehr oder weniger oder gut gemachten Weinen, die aber nicht so die Größen letztlich darstellen, was ja bei anderen Rebsorten anders ist. Aber im Allgemeinen wird so das Grundbild ja als leicht duftig, frisch, unkompliziert beschrieben, was ja nicht unbedingt für reife Weine spricht. Also wo ist so für dich selber die Kernkompetenz des Chasselas?
Tatsächlich sehr viel in der Speisenbegleitung. Das ist für mich so ein richtiger Essenswein.
Weil? Was kann der, was andere nicht können?
Ich habe einmal dieses schwerwiegende Säurethema, was bei Gästen immer wieder aufkommt. Das kann ich damit schon mal gleich direkt ausschalten. Und Chasselas ist super, super fein in der Aromatik. Und auch wahnsinnig vielfältig. Wenn ich jetzt an einen Gutedel aus Baden denke, an Zweingut Klotz, die den sehr straff machen, sehr, sehr würzig, sehr nussig auch, wo komplett dieses Florale fehlt, wo wir wirklich eher so einen kargen Wein haben, was, wenn man aromenvielschichtige Gerichte hat, vielleicht auch einfach mal dieses Gericht oder alles so ein bisschen runterholt. Ich brauche ja nicht immer ein Draufsetzen mit meinem Wein, sondern es ist auch teilweise schön, dass der Wein einfach mal schmeichelnd ist oder alles so ein bisschen puffert und verbindet. Finde ich immer eine ganz, ganz schöne Kombination. Oder eben auch, wenn wir in die klassische Sully-Thematik reingehen, dass wir sehr viel diese grüne Traube, dieses Nussige, dieses Herbstliche auch bekommen, jetzt mit Kürbis ein super Thema, alles, was mit Kraut funktioniert. Ist schon sehr spannend, auch für so deftige Gerichte.
Ist es und bleibt es ein Schweizer Thema oder hat sowas auch in Deutschland, also nicht vom Produzieren, sondern vom Konsumieren in Deutschland eine Präsenz? Also ist das der Schweizer Geschmack oder können wir Deutschen diese Weine genauso greifen, verstehen, müssen sie nur kennenlernen?
Im Freiburger Markgräfler Land unten ist es ja gang und gäbe. Also da trinkt man sein Gut Edel. Und das, ich glaube, es ist so ein bisschen regionenbestimmt. Und wenn man da Interesse hat, kann man sich da schon reinfinden. Also es gibt auch, glaube ich, es müsste auch noch ein kleiner Hektaranteil Schassler in der Pfalz sein. Ich weiß aber nicht, wer das produziert offiziell.
Ist teilweise noch. Saale Unstrut ist auch noch, hat eine gewisse
Präsenz. Ja, die sind auch noch gelistet.
Sachsen, oh, sie haben 30 Hektar. Das ist ja, sag ich mal, relativ überschaubar. Letztlich von der Präsenz. Wie findest du oder wie würdest du für dich sagen, ist ein Gut Edel, ein Chasselas, ein Fondant richtig absolut perfekt produziert? Soll er Holz haben, soll er kein Holz haben? Soll er eine BSA durchgemacht haben, wie in gewissen Bereichen üblich, oder eher nicht? Sollte er spontan vergoren sein oder so? Wenn du dir dein Idealbild basteln könntest, wie würde er produziert werden und wie müsste er dann schmecken? Also welche Aromen hat er in sich, wo du sagst, wow, ja, das ist mein Junge?
Ich bin da ja sehr vom Bielersee geprägt. Also dadurch, dass ich in Bern lang gewohnt habe, war für mich der Bielersee das Nächste, wo wir hingefahren sind. Und das war dann, da haben die ganz klassisch, dass sie den Chasselas Soli machen. Also ganz lang auf der Hefe, dass der super cremig und nussig wird. Wenn ein bisschen BSA passiert, fein. Ansonsten lassen sie es einfach so, wie es ist. Und natürlich kriegt man auch eine wahnsinnig schöne Spannung mit rein, weil wir einerseits dieses Cremige haben, trotzdem eben die Frische. Und dann von den Aromen her viel Wiesenblumen, Melone, Nuss, also so Kamille, Orangenschale. Das finde ich immer ein ganz schönes Thematik auch bei dem Wein.
Also dieses Spiel zwischen floralen und fruchtigen Aromen, ist er dann kräftig oder ist es eher ein leichter Wein?
Er hat schon eine gewisse Kraft und Substanz.
Auch beim Alkohol? Also wo siehst du ihn am liebsten? Siehst du eher so im 11,5er-Bereich, wo wir die meisten Trinkweine finden? Oder eher so im mastigen Bereich für einen?
Nee, das ist natürlich 13, großartig. 13,5,
14.
Wenn man da was findet mit 11%, 12%, dann ist das eine ganz grandiose Sache. Aber es ist halt wie mit allem, dass es oftmals auch durch die Sonne und je nach dem Jahresverlauf, dass es halt dann mittlerweile teilweise schon bis 13 hochgeht.
Kann er das gut schlucken oder wirkt er dann alkoholisch? Im Generellen, sowas muss man natürlich immer dann individuell auch betrachten, aber wenn man es so generalisiert in einer gewissen Weise, was man beim Wein schwer kann, aber den doch macht, kann der mit viel Alkohol umgehen oder
er wird dann
schmerzt
ein bisschen
ihn das und uns?
Behäbiger. Gemütlicher.
Und dann ist es der bessere Speisebegleiter oder ist es der bessere Speisebegleiter, wenn er dieses leichte, frische, verspielte, zarte hat?
Definitiv dieses frische, verspielte. Das ist eigentlich essentiell.
Kann man Chasselas oder Gutedel mit einer anderen Rebsorte vergleichen? Hast du irgendwie was, dass man so ein bisschen, ich finde es manchmal schwer, Rebsorten irgendwie so einzuordnen oder die zu charakterisieren, dass man es für sich selber so als Learning nehmen kann. Und Schubladendenken ist zwar nicht gut, es wäre gut, wenn man alles so als Individuelles nimmt, aber manchmal hilft das, finde ich, so in der Beleuchtung einer Rebsorte. Könnte man das mit irgendwas vergleichen?
Ich würde es als gediegene, gepufferte Version vom Suave beschreiben. Also so ein bisschen zwischen Anais und Suave.
Mit okay.
Ein bisschen gepufferter, weniger Frucht, mehr dieses Nussthema und Kräuterthema, weil die anderen beiden gehen ja doch schon oft auch so ein bisschen in dieses Florale mit rein oder Fruchtige. Und der Chasselas ist immer mehr so dieses kräuterig-florale.
Ist eine feminine oder maskuline Rebsorte?
Genderneutral.
Okay. Also mir hilft das manchmal auch so Rebsorten greifen zu können, wenn ich die anfänglich danach einordne. Also ja, haben dieses rustikale, derbe, maskuline oder eben dieses feinsinnige, feinfühlige, feminine. Und dann daraus so verschiedene Ebenen beschreite, um dann für mich so selber eine Erklärung für eine Rebsorte und damit auch eine Identifikation für eine Rebsorte zu finden, um die dann auch später wieder zu erkennen, wenn ich die selber probiere. Aber da hat wahrscheinlich
die Spannbreite ist ja so groß. Ja. Also es ist ja tatsächlich, ob ich jetzt da ob ich da jetzt dieses feingliedrige Grand Cru Lage aus dem Wart hab oder ob ich einen Gutedel hab, der Zechwein ist. Also das ist ja ein enormer Unterschied, was ich dem Wein auch für eine Nahrung gebe, was ich dem Wein auch für eine Lage gebe. Das ist ja das Spannende an der Rebsorte. Ich habe in der Weinbegleitung gerade einen Chasselas von Papillot aus der Loire im Angebot. Die Loire präsentiert sich viel, viel fruchtiger wie alles andere, was ich aus der Alpenregion kenne. Hat mich total überrascht und auch mitgenommen. Und wir haben trotzdem dieses schmelzig-nussige und von der Stilistik her aber deutlich fruchtiger.
Bist du eher ein Typ, der auf eher seltene Sachen fokussiert ist und diese mag, eben, weil du gerade so Ava angesprochen hast, also magst du Garganega oder magst du, ja, Chasselas, magst du eher unübliche Rebsorten oder präsentierst du lieber die gängigen Sachen wie Sauvignon, Chardonnay, Riesling und versuchst die zu perfektionieren oder perfektioniert zu präsentieren?
Ich glaube, es ist, also in der Weinbegleitung muss es immer eine gewisse Balance haben. Einerseits Faktoren, wo die Gäste sich wiedererkennen, wo sie wissen, was sie erwartet, wo sie sich auch drauf freuen können. Und dann finde ich es aber immer großartig, diese Vielfältigkeit, die wir haben, zu präsentieren. Also da auch wirklich in diese Nischenrebsorten oder Nischenregionen mit reinzugehen und zu sagen, ah, guck mal, das gibt's noch. Und für mich persönlich ist es halt wahnsinnig spannend, neue Sachen zu entdecken. Auch wie sind die miteinander verbandelt. Roter Veltliner ist zum Beispiel ein Thema, was ich immer gern wieder aufgreife in meinen Weinbegleitungen, weil es einfach für die Leute so überraschend ist, dass es noch was anderes außer den grünen Veltliner gibt. Das ist genauso wie der blaue Silvaner, der ja eigentlich nur eine Unterart, also in Anführungsstrichen nur eine Unterart vom normalen Silvaner ist, grüner Silvaner. Ist es für die Leute halt was Überraschendes.
Das ist, glaube ich, dieses Storytelling, was man beim Wein so wunderbar leben kann. Also gerade, weil du sagst, Silvaner, dass es 20 verschiedene Silvanerarten gibt, die teilweise gravierend unterschiedlich sind. Oder dass du 25 verschiedene Klonarten beim Chardonnay hast, die teilweise gravierend unterschiedlich sind. Der eine ein Massenträger, der andere ein Aromenträger ist und so weiter. Und das einfach so darzustellen und auch darum zu wissen, was sich in dem Wein verbirgt und das mit dem Winzer zu leben. Und ich finde es manchmal echt erschreckend, wie wenig Winzer darüber wissen. Also dass, wenn man fragt, okay, welche Klone habt ihr eigentlich gepflanzt? Dass viele sagen, keine Ahnung, habe ich bestellt bei Rebschule XY.
Das ist eigentlich eher schade. Also das ist, wenn ich meine Reben, die mich da ernähren und die auch dieses Ganze tragen sollen, wenn ich die nicht kenne. Ich meine, wir reden überall mittlerweile von Nachhaltigkeit. So, was kommt von welchem Bauernhof? Es steht mittlerweile auf jeder Karte, was für eine Kartoffelsorte da reinkommt, gefühlt ins Kartoffelgratin oder ins Püree. Und wenn wir da aber beim Wein einen Stopp machen, uns für Sachen zu interessieren, dann sind wir ja wieder beim Thema, was wir vorhin schon auch hatten, diese Wertschätzung oder dieses reinfühlen in dem Moment oder in die Sache.
Aber wir sind da als Sommeliers nicht zu verkopft, dass wir das so tiefsinnig wissen wollen, das erzählen wollen, darüber berichten wollen. Und ein Winzer, der eben vielleicht gar nicht weiß, welche Klone er gepflanzt hat, sagt, trink doch einfach. Fühl doch einfach den Wein. Schmeckt der oder schmeckt der nicht? Also vergessen wir manchmal das Fühlen und das Schmecken bei dem ganzen Wissen, was wir haben und was wir transportieren wollen? Oder es gibt wahrscheinlich kein richtig und falsch, oder?
Ich glaube, das ist auch auf die Intensität, wie viel ich mich damit beschäftige oder was ich damit vorhab, kommt es auch darauf an, wie tief ich, also wie genau ich das dann weiß. Also wenn Wein jetzt nur mein Hobby wäre, dann wäre es nicht schlimm, wenn ich sagen würde, ich lasse die und die Region aus, weil sie mich nicht interessiert. Aber nachdem ich professionell sein möchte und auch meinen Job richtig gut machen möchte, muss ich ja auch in Randbereichen Firmen sein, die vielleicht jetzt nicht in meinem alltäglichen Gebrauch stattfinden. Oder dann wenigstens auch so offen sein und sagen, ah gut, das ist jetzt ein Thema, georgische Weine habe ich nicht auf der Karte, habe ich mich nicht so mit beschäftigt, aber hey, ich kann mich da reinfuchsen. Also da geht's ja auch viel um Initiative oder wie viel möchte ich mitbekommen von meiner Umwelt.
Du fährst von Kapstadt nach Norden. Die Luft wird trockener, der Himmel weit und die Berge legen ihre Rippen frei. Vor dir steht die Harcourt-Kette, wie ein Rücken aus Granit. An ihrem Fuß liegt Mont de Troyes. Kein lautes Weingut, kein prahlerischer Keller, ein Ort, der so arbeitet, wie Reben wachsen. Mit Geduld, Gravitation und der Hand. Seit 1996 führt Stéphane de Troyes diesen Hang zurück in eine alte Familienerzählung, die im Kap mit den Hugenotten beginnt und über Generationen an Hängen, Pässen und Pächterstuben vorbeigetragen wurde. Die ersten Reben der de Troyes stehen im späten 17. Jahrhundert, um genau zu sein 1691, nahe dem heutigen Wellington. Mont de Troyes knüpft ausdrücklich an diese Linie an und schreibt sie in den eigenen Hang ein. Die Eckdaten sind unprätentiös und deshalb verlässlich, rund 22 Hektar Nord- bis Nordwest exponiert. Verwitterter Granit, Clovelly und Hattenböden. In den unteren Lagen sandige Lehme. Das ist kein Marketing-Vokabular, sondern die knappe Vermessung eines Ortes. Und genauso arbeitet man hier. Handlese, Selektion am Band. Die Keller in den Hang gebaut. Damit die Schwerkraft leise tut, was Pumpen lauter täten. Eine Korbpresse, die Tannin nicht bricht, sondern sortiert. Dazu ein kühler, gewölbter Reifraum unter Erde und Ziegel, die den Wein mit Zeit versieht. Nachhaltigkeit ist hier keine Flagge am Etikett, sondern ein Kodex in der Arbeit. Es gehört zu den wiederkehrenden Motiven am Kap, dass kluge Köpfe aus Europa zurück in die Kaplandschaft schauen und dort präzise, unaufgeregte Dinge anstoßen. Bei Mont de Troyes hießen diese frühen Wegbegleiter Bernd Philippi und Bernhard Breuer. Sie dachten Rebanlagen und Keller mit. Setzten auf Gravitation und Maß, nicht auf technische Brillanz. 1998 der erste Jahrgang wird zwei Jahre später von Wine in England als zweitbester Joint Venture Wein der Welt notiert. Eine Fußnote gewiss, aber sie zeigt, dass der Stil früh gelesen wurde. Textur vor Lärm, Struktur vor Lautstärke, Keller als Verlängerung des Weinbergs. Also den Wein, den ich von diesem Ausnahmegut hier ganz besonders empfehlen möchte, ist der 2021er Le Coteau Shiraz aus Paarl, Südafrika, aus dem Hause Mont de Troyes. Gelesen wird der Shiraz am 9. März 2021 bei 25,5 Grad Balling, also 102 Grad Öxle. Danach die klaren Prozessschritte, händische Nachselektion, Entrappen, Quetschen, Kaltmazeration, Animpfen mit selektierter Hefe im Stahltank, Gärung auf der Maische mit sanften Umpumpungen. Nach Ende der alkoholischen Gärung bleibt der Jungwein bis zu 3 Wochen auf den Schalen. Dann wird abgezogen. Die Schalen gehen in die Korbpresse, Einsatz, der wie ein antiker Werkzeugkoffer klingt und doch modern ist, wenn du tanninfein arbeiten möchtest. Es folgt die malaktische Gärung im Tank, danach der Ausbau in kleinen französischen Eichenfässern über 6 Monate, nicht länger. Das Holz hat hier nicht die Aufgabe zu zeichnen, sondern zu polieren. Stabilisierung der Tanninstruktur sind Harmonisierung und kein Maskieren. Du wirst in der Nase rote Frucht oder dem dunklen Pflaumenton finden, würzige, herzhafte Kräuter und keine Marmelade. Am Gaumen beginnt er weich und saftig, nimmt Würze auf. Sitzt auf Tannindisziplin statt auf Tanninmasse, klingt lang und trocken nach. Pal ist kein Staccato aus Lagennamen, sondern ein Mosaik aus Böden und Exposition. Wellington, am Fuße des Harcourt, liefert ein lehrreiches Mikroklima, heiße, trockene Sommer, kühle, nasse Winter und vor allem starke Diagonalität. Kalte Luft fällt nachts aus den Bergen ins Tal. Für Shiraz bedeutet das Zucker, Reife und Phenolik, ohne Verlust der Säure. Farbe ohne Kochfrucht. Pfeffer ohne grüne Härte. Das ist Balance durch Klima, nicht durch Kellertricks. Ja, und ich mag Montetour. Und habe vor allen Dingen so viele schöne Erinnerungen mit diesem Wein, mit diesem Weingut. Denn zwar bei mir seit dem Jahre 2000, also kurz nach dem ersten Jahrgang 1998, einer der meist, wenn nicht sogar der meist ausgeschenkte südafrikanische Wein zu meiner Zeit im Schloss Hotel Erbach. Und seitdem eigentlich nahezu durchgehend auf meiner Weinkarte. Ich mochte den beständigen Stil, die durchgängig außergewöhnliche Qualität, die Extravaganz der Weine, die Verlässlichkeit der Weine, die Einzigartigkeit der Geschmacksbilder, die Kombinationsfreude mit kräftiger Aromenküche, aber eben auch die Genussfreude, wenn man ihn einfach trinken kann. Ich bin dankbar für diesen Wein, ich bin dankbar für dieses Weingut. Vielen Dank für diese vielen tollen Weine, dem Hause Montetour und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz. Und die allgemeine Geschichte von Chasselas ist ja relativ schnell erzählt.
Ja, dass es überall wächst. Ja. In Ägypten auch.
Ja, wo man ja vermutet, dass es daherkommt. Oder die sich streiten da. Dass es
ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Twist, weil es wahrscheinlich auch einfach zwei unterschiedliche Chasselas-Rebstämme gibt. Ich meine, es sind ja über 20 Variationen.
Und die Ägyptischen haben nichts mit den Schweizer zu tun. Oder?
Es ist scheinbar damals über diese ganzen Handelswege, eben auch Burgund, Chasselas, Rhône, dadurch ist es eben auch ins es ist ja auch das Wallis, das obere Wallis ist Rhônetal. Mhm. Da entspricht ja die Rhône. Und durch diese ganzen Handelswege hat sich das eben kontinuierlich immer ausgebreitet. Und deshalb ist es auch überall vertreten. Also es gibt auch mal Theorien von Ursprung in Marseille, dass es irgendeine Urrebe ist, die da mit angeschleppt worden ist. Und aus dieser ganzen Mischpoke, sag ich jetzt mal, hatten sich dann eben diese regionalen Unterarten gebildet.
Ah, spannend. Ich finde es total interessant, wenn man sich so mit so uralten Rebsorten, die eben teilweise 2, 3, 4, 5.000 Jahre irgendwie existent sind, dass man die versucht so aufzulösen, dass man alte Höhlenmalereien nimmt und da eine Rebe gemalt ist, man immer noch versucht anhand der Blattform aufzulösen, welche Rebsorte es damals war. Also, dass man das da geschichtlich irgendwie so krass aufarbeitet und davon ausgeht, dass derjenige, der es damals irgendwie an die Wand gemalt hat, genau diese Plattform versucht hat zu spiegeln.
Vielleicht war er auch einfach nur kreativ.
Ja, kann auch sein.
Künstlerische Freiheit.
Eigentlich war es Chardonnay. Aber er hat nicht was gemalt.
Ja, die hat ihm einfach besser gefallen. Die war ästhetischer, die Höhlenrebe.
Aber auf alle Fälle ist Weingeschichte wahnsinnig spannend und viel zu selten nimmt man sich die Zeit und eben auch die Ruhe, das so in der Tiefe zu verfolgen. Und ja, manchmal ist es auch, wofür braucht man das eigentlich? Soll man da jemanden mit Nerven langweilen, das erzählen? Aber ich glaube, es gibt einfach mal so eine gewisse Selbstsicherheit, wenn man dann trotzdem darum weiß und dann auch auf eine Nachfrage im Restaurant entsprechend antworten kann.
Ja, mich fasziniert das mega. Also ich könnte mich da stundenlang und allein die Vorstellung, muss man überlegen, die haben in den 90ern haben sie irgendwann mal angefangen, dass sie DNA-Tests an Pflanzen durchführen, um rauszufinden, wer da Mutter und Vater sind. Das ist so ein bisschen Wine True Crime. Gesucht ist der Vater, wer war's?
Ich finde, dass zum einen, dass es erst in den 90ern passierte, finde ich schon krass. Also es ist ja doch eine relativ große Industrie, die Weinindustrie weltweit betrachtet. Und so ewig ist da nichts passiert, auch dass die alkoholische Gärung noch nicht in der Gänze aufgeschlüsselt ist, dass man nicht wirklich in den einzelnen Prozessen weiß, was dort wirklich passiert. Und dann eben auch diese Überraschung. Beim Schassler finde ich zum Beispiel interessant, dass es niemals Eltern, dass keine Eltern gefunden wurden. Dass man vermutet, es könnte da und da herkommen. Es gibt die und die Nähe, aber man konnte es nicht wirklich auflösen.
Ja, es gibt keine Lösung dafür. Ja. Es gibt diese 1000 Unterarten, aber beim Silvaner ist es ja genauso. Ich glaube, dass das vor allen Dingen viel so weniger aromatische Rebsorten sind, wo es halt so ein bisschen unschlüssig ist. Gerade so diese alten Rebsorten haben alle meiner Meinung nach ein bisschen weniger Aroma. Wenn man jetzt dann jüngere Züchtungen, Sauvignon Blanc, dann sich anschaut, die werden ja dann tatsächlich zum Aroma hingezüchtet.
Ja, wahrscheinlich haben die aber auch deshalb, deswegen sind die so prominent, diese Präsenz bekommen, weil sie in ihren Arombildern greifbar und für uns damit verständlich sind. Und diese alten Rebsorten geraten ein wenig ins nicht mehr ganz so bewusste, weil man sehr viel Sensibilität, Eigenkreativität und Eigenwahrnehmung dafür auch braucht. Und sich das ganz viele nicht trauen. Also wir brauchen ja für vieles immer Erklärungen. So wie ich eben vorhin gefragt habe, mit welcher Rebsorte würdest du es vergleichen? Und damit tun wir uns manchmal schwer.
Ich sag das auch immer, wenn Leute schimpfen über den Sauvignon. Also ich habe das Gefühl, vor 2 oder 3 Jahren war das noch der Grauburgunder, der so ein bisschen im Abseits stand. Dann haben es tatsächlich ein paar Winzer geschafft, dass sie den Grauburgunder wieder sexy gemacht haben und die Leute großes Gewächs Grauburgunder kaufen. Und jetzt ist der Sauvignon Blanc so ein bisschen im Verruf. Und ich sag aber so, hey, es ist doch super. Mein erster Wein, den ich mit Freude konsumiert habe noch vor meiner Ausbildung, war ein gelber Muscatella. Da habe ich mich unendlich gefreut. Ich habe Aromen erkannt. Das war ein bisschen fruchtig. Das war zugänglich. Das war für mich verständlich. Das hat viel, viel Interesse bei mir auch geweckt für das Thema. Lang bevor ich wusste, dass ich Gastronomie mache.
Ich finde solche Rebsorten großartig, wenn man die einfach auch als Tool nutzen kann und Gästen oder Menschen helfen kann, Wein zu verstehen, Wein einzuordnen, Weinfaszination zu erleben, weil sie sich nicht fremd damit fühlen, sondern sie erkennen etwas. Und wenn man das dann zaghaft und sorgfältig nutzt, gebraucht und einfach als Fundament nutzt, um jemanden weiterzuentwickeln, dann ist das toll. Und gerade Muscatella, für mich eine der verkanntesten Rebsorten. Muscatella kann großartige Weine erbringen, wenn der Winzer es entsprechend interpretieren kann, da nicht nur ein Fruchtmonster draus macht, sondern dem Wein Tiefsinn zugesteht.
Schafft so einen wunderbaren Zugang.
Ja.
Und wir können auch nicht, also ich finde das immer ganz schwierig, wenn alle nur den großen Gewächsen nachjagen. Und alle immer nur das Beste vom Besten und das Großartigste vom Großartigsten. Ich habe viele tolle Weine getrunken, wo mich in manchen Situationen vielleicht auch überfordert hätten oder so ein bisschen was vom Tischgespräch oder der Dynamik weggenommen hätten, wenn sie zu groß gewesen wären. Dass Wein auch einfach mal ein Begleiter ist und nicht der Mittelpunkt.
Ja, manchmal kann man das auch dankbar annehmen, wenn man sagt, es untermalt das Ganze, die Situation oder von mir aus auch die Speisen und versucht sich nicht in den Vordergrund zu drängen und ist nicht zu anstrengend. Also Weine mit einer gewissen Größe haben ja manchmal eben doch so was Forderndes und Anstrengendes. Und wenn man sich einfach zurücklehnen kann und genießen kann, dieses übliche, viel zitierte Genießen, also einfach sich in den Moment fallen lassen kann, der Wein ein dankbarer, unauffälliger Begleiter ist. Und damit kriegen wir den Kreis wieder hin, ist, glaube ich, Chasselas eine ganz, ganz großartige Rebsorte, die genau das kann, die einfach sein kann, die einfach wie so ein Aromnebel etwas präsentieren kann, ohne gleich wieder das Leuchtfeuer zu sein und sagen, Holunderblüte.
Fühle ich sehr. Also schöner hätte ich das Thema, glaube ich, auch nicht abschließen können. Jetzt macht's das Ganze rund.
Welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst? Weil wir jetzt so viele unterschiedliche Rebsorten hatten, welche würdest du dir selber zusprechen, obwohl das für einen selber natürlich immer ganz, ganz schwierig ist?
Ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen ein Wunsch, was wäre ich gern oder was würde ich gern erfüllen? Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, wie ich wahrgenommen werde oder was ich für eine Rebsorte sein könnte, mit dem ganzen Potenzial, dann wäre ich Pinot Noir, Spätburgunder. Das geht vom Schaumwein über den Weißwein, über den Rotwein. Du kannst alles da draus machen. Es gibt keine Grenzen für Spätburgunder. Und er erfindet sich immer wieder neu.
Ich finde es beim Spätburgunder total spannend, wie diese Rebsorte mehr und mehr gesehen wird. Und wie diese Großartigkeit, die er im Augenblick bespielt. Wir waren ja beide bei der Vorpremiere der großen Gewächse in Wiesbaden. Und was da an Qualitäten derzeit abgefüllt, präsentiert wird, ist so unfassbar. Und wenn ich mich zurückerinnere an so Mitte der 90er Jahre, als ich angefangen habe, Wein zu probieren und man noch als großes Ziel eines jeden Winzers gesehen hat, wenn er einen guten, noch nicht mal einen großartigen oder vom Weltmaßstab, das hat man damals noch gar nicht ermessen, einen guten Spätburgunder auf die Flasche füllt oder diese Rebsorte verstehen kann. Heutzutage ist es fast eine Selbstverständlichkeit oder ein Muss, tolle Spätburgunder abzufüllen. Also da ist richtig, richtig viel passiert.
Aber hast du das Gefühl, dass die Stilistiken breit gefächerter sind? Also war es so, dass man sagt, ich erinnere mich auch noch an den klassischen, also in der Ausbildung 2010, da gab es einen klassischen badischen Spätburgunder, dann im Franken kannte man natürlich schon Fürst, ansonsten war das eher so Dominaland. Und dann hat man noch den A-Spätburgunder gehabt und das Rheingau-Thema, was ja aber auch eher zum Ende des Rheingaus her auf teilweise Schieferböden ist und dann immer dieses Cassis Johannisbeerblätter bringt. Und mittlerweile passieren großartige Dinge, dass es Mazeration Carbonik gibt, dass es funky Spätburgunder gibt, super extrahierte Spätburgunder. War das früher auch schon so vielschichtig?
Ich hatte früher das Gefühl, dass ich die Region besser rausschmecken konnte, dass ich, wenn ich einen Pfälzer Spätburgunder Pinot habe, ihn noch klarer vom Rheingauer, vom Spätburgunder aus dem Rheinhessischen, aus dem Badischen, von der A oder aus Mitteldeutschland unterscheiden konnte und die eigentlichen Aromenbilder besser zuordnen konnte, und das fällt mir immer schwerer, und ich könnte es eventuell damit begründen, dass ein stärkerer Erfahrungs- und Wissensaustausch unter den Winzern stattfindet und viele Sachen da mehr oder weniger gleich gemacht werden. Mir fällt es auch schwerer, einen kalifornischen Pinot manchmal vom burgundischen zu unterscheiden, weil die teilweise so perfekt interpretiert werden, der eine vom anderen oder der andere vom einen. Und das, finde ich, hat sich bei mir so ein bisschen verwaschen, verwässert. Es geht für mich im Augenblick mehr um die unterschiedlichen Handschriften und Stilistiken einiger Winzer, dass man die wiedererkennt und damit Typizität oder untypische Sachen in Verbindung bringt. Also ich habe das Gefühl, Pinot oder Spätburgunder ist wahnsinnig perfekt geworden, großartig, und man kann differenzieren, ob das Jahr, ob die Handschrift des Winzers getroffen und interpretiert wurde. Aber die regionale Typizität, fand ich, habe ich früher vor 25, 30 Jahren besser herausarbeiten und schmecken können.
Das ist ja genau das, diese Frage, wo ich drauf hinaus wollte, dass ich gesagt habe, dass ich 2010 gelernt habe und dann 2016 mein Sommelier gemacht habe. Da war das ganz klar definiert. Also da war für mich, konnte ich wirklich richtig gut eben dieses, was ich vorhin angesprochen habe, diese Johannisbeerblätter, die waren für mich immer Schiefer für Pinot. Mhm. Das war für mich immer ganz klar. Mhm. Da wusste ich, wo ich hin musste. Und mittlerweile gibt es hervorragend auch hier Maximin Grünhaus, der Pinot, den fand ich auch ganz großartig bei der Verkostung. Aber der hat für mich halt nicht nach Schiefer geschmeckt. Der hat nach Maximin Grünhaus geschmeckt. Da finde ich schon, also weiß ich nicht, müssten wir vielleicht auch wieder ein bisschen drauf sensibilisiert werden. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Ich finde, eines der Gebiete, die unverkennbar sind und wo ich glaube, dass man die wahrscheinlich immer rausschmecken wird, ist die A. Fand ich dieses Jahr auch ganz großartig, was ich da teilweise probieren konnte und wie sich das auch entwickelt hat. Also das fand ich, die A ist sich selber treu, und ich finde, die A ist teilweise komplett unterschätzt. in dem, was sie darstellen können und wie zeitgemäß sie auch sind. Und auch mit dieser immer noch beständigen Transparenz, die sie in ihren Spätburgundern haben, die selten zu fett werden und jetzt so langsam, glaube ich, erst zu einer richtig ganz eigenen Größe aufblühen. Da, also die A hat mich, die ist ja richtig überzeugt.
Ich war sehr überrascht. Ich hatte letztes Jahr ein Pop-Up-Dinner mit Hans-Stefan Steinheuer und Weine von Maya Nekel für dieses Event. Und die haben Flutweine mitgebracht, also wo die Etiketten auch wirklich zum größten Teil abgelöst sind. Die haben Weißweine mitgebracht, die haben restsüße Rieslinge mitgebracht. Die haben ein ganz anderes Portfolio oder ein ganz anderes Level von der A dargestellt. Dieses angestaubte, die A läuft immer so ein bisschen unterm Radar und sie ist da. Und aber es ist nicht gerade das trendigste Gebiet. Und wenn man dann mal so einen intensiven Kontakt zu einem Weingut dann wieder hat, wo man so vielleicht jetzt nicht hinfahren würde oder nicht direkt auf dem Schirm hat, weil das auch nicht in dieser Bubble, in diesem kontinuierlichen Austausch ist, dann wird das einem eigentlich erstmal wieder bewusst.
Ja. Gibt es da noch eine andere Region, die du unterschätzt findest, wo du sagst, hey, die hat mich überrascht, da solltet ihr viel mehr einen Fokus drauf richten?
Was immer so ein bisschen das Stiefkind bei uns ist, ist das Thema Franken. Es ist halt, ja, okay, es gehört von der Region her zu Bayern, aber mehr als Spargelwein ist da halt auch nicht.
Krass, ne? Es gibt so großartige Weine in Franken. Und ja, es hat kaum eine Präsenz. Viele schieben es darauf, dass die selber zu aktiv trinken und zu viel eigen konsumieren und deswegen für den Rest der Welt nicht viel übrig lassen. Aber wenn man fragt, kriegt man ja. Also es müsste ja dann mehr oder weniger auch dieses Bewusstsein von Tommy oder Konsumentenseite sein, dass die sich daran trauen. Aber nicht nur Silvaner, auch Riesling, auch Pinot Noir oder eben auch selbst so Fenchelrebsorten wie Muscatella oder Scheurebe können teilweise richtig großartige Sachen aus Franken stammen.
Ja, also ich sag mal so, in Franken sind auch super viele Spielarten wieder von den Rebsorten, wo wirklich viel passiert. Und dann gibt's die paar Premium-Winzer, die auch sehr gut funktionieren, wo die Leute sehr zielstrebig kaufen. Dann gibt's die Traditionalisten, Juliusspital, Bürgerspital. Das sind ja alles so Institutionen, die schon immer da waren.
Und großartige Institutionen, die teilweise seit Jahrzehnten wirklich tolle Sachen abfüllen, ja. Und ja.
Aber es ist ein bisschen aus der Mode gekommen.
Finde ich auch.
Es ist nicht individuell. Es ist ja dann wieder so dieses Stiftsthema. Ich habe selbst beim Juliusspital mein Praktikum gemacht.
Und aus der Mode gekommen wegen der Stilistik der Weine oder wegen dem Image, dass man das halt nicht trinkt, wenn man irgendwie Weinfancy sein will?
Ich glaube, einerseits hat sich der Silvaner noch nicht so ganz gefunden. Der ist ja auch unglaublich vielschichtig. So, den kann man super gut mit Maische arbeiten. Man kann da aber auch Reinzuchthefe reinhauen und dann schmeckt es halt nach Banane Tutti Frutti. Und ich glaube, das ist, was vielen von uns ein bisschen Angst macht, auch damit zu arbeiten. Oder da tiefer in das Thema reinzugehen, weil man immer wieder überrascht wird. Du hast bei einem Riesling hast du ein relativ klares Aromenprofil. Da weißt du, was auf dich zukommt. Da bewegen wir uns von Apfel über Pfirsich und Zitrone. In 90% der Fällen. Klar kommt dann noch so Feinheiten mit Kräutern und so mit dazu. Aber bei einem Silvaner, da kann dir ja alles passieren. Das kann vom wilden Natural Wein über Orange Wein mit Gerbstoffen, über Tutti Frutti Banane und Jahrmarkt oder eben klassisch Kernobst mit Walnüssen passieren.
Gehe ich völlig konform. Also Silvaner, eine der unterschätzten Rebsorten. Ich finde, in den letzten 5 bis 10 Jahren hat sie langsam eine gewisse Präsenz bekommen, wird anders wahrgenommen, hat eine gewisse Akzeptanz erfahren, wird auch dank der Winzer großartig interpretiert. Und da ist viel passiert, aber bei mir persönlich hat es eben auch ewig gedauert, bis ich die Rebsorte überhaupt nicht verstanden habe, aber greifen konnte oder einsetzen konnte. Weil ich bei dieser Rebsorte, und das ist wahrscheinlich auch mein großes Problem mit Chasselas, dass ich da ewig brauchte, um diese Rebsorte irgendwie für mich einzuordnen, oder vielleicht bin ich zu sehr Kopfmensch dabei.
Ja, also ich glaube, man muss da einfach auch eine Bindung zu seinen Winzern aufbauen. Das ist wieder dieses genauer Hinschauen und dann sich aber auch da reinfuchsen. Ja. Und viel probieren. Einfach, dass man da auch mal die ganze Bandbreite mitbekommt.
Damit sind wir beim Thema. Wir sollten ein Glas Wein trinken.
Ah, stimmt.
Mit welchem fangen wir an? Wir haben uns hier gegenseitig, wir haben ja Trikottausch gemacht und uns gegenseitig Flaschen zugeschickt. Fangen wir mit deinem an oder mit meinem?
Ich habe tatsächlich vorhin schon die Flaschen geöffnet. Ich würde von der Stilistik gern mit meinem anfangen, wenn es für dich okay ist. Mhm.
Total gerne. Ich habe die Flaschen öffnen lassen. Man ist da immer so befangen. Also grundsätzlich, wenn wir so eine Situation haben wie jetzt, also sprich, wir stellen uns gegenseitig Weine vor, dann pflegt man ja so eine gewisse Form der Höflichkeit. Muss man diese Höflichkeit wirklich beibehalten oder sollte man irgendwie ehrlich sein? Wie siehst du das? Weil ich bin da immer hin und her gerissen. Jetzt, wenn du schickst mir einen Wein zu, du hast dir Gedanken dabei gemacht. Wenn ich jetzt sage, ohne ihn probiert zu haben, so einfach aus dem Nichts heraus, keine Ahnung, zu helle Farbe, riecht muffig und schmeckt viel zu alkoholisch, dann bin ich ja total unhöflich. Aber ich wäre ja ehrlich, wenn ich das in dem Augenblick so empfinden würde. Muss ich das dann irgendwie schönreden und umreden? Oder wie bringt es uns und vielleicht auch manchmal den Winzern am meisten oder vielleicht auch den Verkäufern am meisten? Also darf man ehrlich sein beim Wein probieren?
Wenn mein Arbeitskollege nicht richtig arbeitet, dann muss ich ihm das ja respektvoll sagen. Oder wenn mich irgendwas stört. Mhm. Dass ich eine gesunde Beziehung aufbauen kann. Das ist ja genauso mit Freunden, mit der Familie. Und ich denke, das ist der Kern an der Sache, dass man da einfach ein höfliches Kommunizieren findet. Es hilft ja oftmals schon, wenn man sagt, für mich riecht das sehr erdig. Dann hat man das ja höflich umschrieben, aber hat trotzdem die Aussage getätigt, dass einem ein bisschen Frucht fehlt bei der Sache.
Aber kann der andere es dann lesen, dann in dem Augenblick? Also ehrlich kann ja auch positiv sein. Und wenn ich aber einen ganz direkten Kritikpunkt habe, wo ich sage, finde ich jetzt nicht so fetzig, sollte man das dann trotzdem umschreiben? Kommt wahrscheinlich auch mal auf die Beziehung zu demjenigen drauf an, oder?
Ja, natürlich rede ich mit jemandem, der mir vertrauter oder enger ist, nochmal anders oder offener, wie wenn ich jemanden neu kennenlerne. Also wir wollen da ja auch nicht mit dem Prügel draufhauen. Ich gehe ja auch nicht zu jemandem hin, der jetzt, bestes Beispiel, Dresscode im Restaurant. Da ist man, glaube ich, schon oft auch ein bisschen kulanter. Wir haben es in St. Moritz, war das immer ganz großartig. Dann kam dann der Kellner mit der Krawatte, wenn jemand keine Krawatte anhatte. Und dann hat man ihm angeboten, dass er eine Krawatte bekommt vom Restaurant.
Kenne ich aus früheren Zeiten auch noch.
Ja, so richtig klassisch.
Wo man eine Krawattenauswahl hatte oder teilweise eine Jackettauswahl und dann mit Jackettenkrawatte ins Restaurant gehen musste. Das hatte ich zuletzt vor vielen Jahrzehnten in San Francisco erfahren. Manchmal finde ich das ganz interessant und finde, es sollte mehr gepflegt werden.
Aber das ist ja auch so eine höfliche Art.
Zu sagen, du bist underdressed.
Ja, dein Wein ist ganz nett, aber probier doch lieber mal meinen. Komm, wir gehen zum nächsten Thema. Man kann das ja immer irgendwie umschiffen.
Ja, das ist dann wahrscheinlich auch die Kunst, die man lebt, mit ein bisschen Erfahrung. Dass man das respektvoll versucht zu kommunizieren und auf diese Weise dann versucht. Letztlich ist es ja immer helfen. Helfen auch, dass der andere einen versteht und...
Ja, oder dass man sich näher kommt. Ich würde es jetzt gar nicht als besser oder schlechter bezeichnen, sondern dass man sich da einfach auch annähert in seinen Erwartungen und dem Dialog, was man dann mit der Person oder bezüglich einer Sache hat.
Ich habe jetzt den großen Nachteil bei deinem Wein, dass man ja automatisch mit Rastern arbeitet. Und schon beim Bekommen der Flasche verrät die Flaschenform so undankbar viel. Also, dass man ihn dann schon automatisch in ein gewisses Raster einordnet und den, also es ist eine Burgunderflasche, die ich vor mir stehen habe, in Alufolie eingepackt und damit schließe ich automatisch Cabernet Sauvignon aus. Also man ist dann schon mittendrin in einem Rastern von dem Wein, was ich manchmal schade finde, weil man sich selber gedankliche Freiheit dann wegnimmt und den Wein gar nicht versucht, neutral zu betrachten. Ich versuche, wenn ich die Weine probiere, auch gar nicht so sehr darauf, mich zu konzentrieren oder reinzuarbeiten, was es sein könnte, sondern versuche, den Wein irgendwie zu riechen, zu schmecken und dann zu greifen oder zu verstehen und nicht zu sagen, boah, das ist eine Burgunderflasche, es muss natürlich irgendwie vielleicht ein Beaujolais, vielleicht ein Burgunder sein, vielleicht ein Pinot oder könnte natürlich auch Grenache in diese Richtung sein, aber den Wein rein von der Wahrnehmung zu nehmen. Ich finde die Farbe total spannend und interessant, wenn ich ihn einschenke. Ich habe ihn in zwei verschiedene Gläser eingeschenkt. Zum einen in so einem burgunderförmigen Glas, im Sierra Balance, und zum anderen habe ich ihn im Fresh Glas, weil ich den Wein in seiner Fruchtpräsenz damit wahrnehmen kann und zum anderen eben auch in seiner Entwicklungsfähigkeit. Das haben wir wieder 4 Minuten geredet, das heißt, er konnte so ein wenig ausduften, das finde ich ganz, ganz interessant. Und dann nehme ich immer so beide Gläser nebeneinander und rieche so abwechselnd rein. Das finde ich total spannend. In beiden Gläsern, das finde ich großartig, wirkt der Wein von der Farbpräsenz anders. Also er hat unterschiedliche Farbnuancen in den unterschiedlichen Gläsern, je nachdem, wie sehr ich es auflöse in dem. Und er hat eine ganz eigene Aromtiefe, die ich total spannend finde. Man hat zwar dieses, ich würde so ein bisschen mit Cranberry, Kirsche, in diese beerige Richtung. Also er hat für mich eine starke Kopfnote, eine fruchtige Kopfnote. Und so die Herznote kann ich aber ganz schwer greifen, weil die so ganz kompakt und ganz dicht ist. Kannst du es nachvollziehen, was ich so
ja, komplett
jetzt im 3-Stunden-Dialog, Monolog dahin bastel?
Für mich ist es tatsächlich auch das allererste Mal, dass ich diesen Wein probiere. Ist entstanden mit einem Weingut, mit dem ich sehr, sehr, sehr viel Kontakt habe, was wir Schönes machen könnten, als da ich ja auch dein Gast sein darf, ist das ein kleines Gastpräsent. Und es passt sich tatsächlich dem Thema, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, bei der Vorpremiere an. Den Wein gibt's so noch gar nicht. Der kommt erst nächstes Jahr auf den Markt.
Oh, wow.
Deshalb ist es für mich auch tatsächlich das erste Mal, dass ich den so in der Form probiere. Und für mich ist es wahnsinnig schön, das ist ein Weingut, was ich seit ein paar Jahren verfolge und auch quasi mitnehme dann von Betrieb zu Betrieb. Und ich finde, es wird immer feiner. Und ich liebe dieses Duftige, was es am Anfang hat. Und dass man aber auch wirklich viel entdecken kann. Das ist für mich ein Wein, wo du leicht gekühlt auch zu einem Fisch ganz großartig machen kannst. Gerade wenn du so ein bisschen was wieder Deftigeres hast, so einen Zander mit Linsen und Champagnerkraut, funktioniert das.
Er hat aber geschmacklich, finde ich, mehr als, also es ist kein leichter Wein. Der ist für mich schon sehr substanziell, auch von der Gustatorik sehr substanziell. Ich würde ihm mehr als 12,5, mehr als 13 Volumenprozent zusprechen. Also er hat schon eine gewisse
Kraft.
Er erfordert mich geschmacklich und hat ein gewisses, ja, Kraft, Volumen.
Er hat aber so wunderbar reife Tannine. Das fasziniert mich daran. Ja. Also ich habe jetzt nichts, was noch viel Zeit braucht. Dem kann man schon noch Zeit geben. Aber für mich ist das wahnsinnig seidig.
Empfinde ich genauso. Ich empfinde die Säure auch als extrem harmonisch. Entweder mit einer gewissen Reife oder aufgrund eines relativ warmen Jahres. Mich hat es natürlich jetzt ein wenig verunsichert, weil du meintest, der wäre noch nicht auf dem Markt. Also entweder ist es ein Late Release. Weil ich finde ihn gar nicht so jugendlich. Ich würde nicht sagen, das ist ein, keine Ahnung, 24er, eigentlich noch nicht mal ein 23er, weil er in sich selber so ausgeglichen wirkt, was durchaus positiv gemeint ist. Und also zu lange werden die in dieser Art von Wein ja ganz, ganz selten liegen gelassen. Es passiert teilweise mit mastigeren Weinen, dass man die dann irgendwie 4-5 Jahre später erst dann preisgibt. Deswegen aus dem Überlegen, aus dem Kognitiven würde ich wieder sagen, es ist ein wahrscheinlich irgendwie 22, 23, kein 24er. Aber rein von der Wahrnehmung des Weines finde ich den so schön balanciert, dass ich ihn fast 21, 22, aber nicht älter einstufen würde. Und ich finde dieses Spiel mit den Jahren eigentlich immer ganz interessant. Ich habe mir heute Morgen aufmachen lassen. Also der ist jetzt schon, ja doch, 4-5 Stunden ist er offen. Konnte ein wenig voratmen, was durchaus auch schön ist. Wenn man dann trotz allem in diese Richtung geht, dass man versucht, ihn irgendwie einzuordnen, denke ich, ist es ein vertrauter Geschmack, aber trotzdem ein besonderer Geschmack. Die Farbe finde ich, also es weisen eigentlich alle Hinweise in Richtung entweder in der Tat, dass es Pinot ist, aber für mich kein burgundischer Pinot, sondern dann wahrscheinlich kommt aus einer wärmeren Region, vielleicht sogar was aus der Schweiz, weil wir ja schon mal das Thema hatten, dass ich da gar nicht so firm bin, das fände ich total spannend. Oder vielleicht sogar Grenache, aber kein zu alkohollastiger Grenache, sondern einer, der sehr transparent und sehr elegant produziert wurde. Weil auch so im Untergrund so ein bisschen was Bäriges und was Dunkelbäriges hat. Und das lässt mich so in diese Richtung denken. Und dann wüsste ich nicht, also ganz, ganz schräg gedacht, vielleicht Tasmanien, Australien, so in diese Richtung.
Tasmanien und Australien finde ich so spannend. Aber es sind halt auch so Sachen, die man so wenig bekommt. Sind wir aber nicht. Also wir sind da, das Näheste ist noch die Schweiz.
Okay.
Von der Region her.
Aber Pinot, bin ich damit richtig? Oder ist es da irgendwie was Experimentelles?
Ja, nee.
Trollinger wird es nicht sein, aber okay.
Für Domina ist es zu hell.
Du, als Schorle mit stillem Wasser da abgefüllt. Kannst du alles hinbasteln, kein Problem. Mit der Farbe können wir spielen. Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ich finde die Farbe aber faszinierend. Also die fesselt mich bei dem Wein wirklich. Und ich finde, der Farbe schenkt man oftmals viel zu wenig Aufmerksamkeit, weil sie auch ganz viel Information transportieren kann. Und ich finde, er wird jetzt mit noch mehr Luft und gerade im großen Glas wird er immer feiner. Pinot, ja, dann wird es wahrscheinlich Baden sein. Also es ist für mich kein, ich arbeite bei sowas immer mit dem Ausschlussverfahren, das ist definitiv für mich kein Pfälzer. Dafür hat er zu viel Druck und zu viel Wärme, es ist für mich kein Rheingauer, dafür fehlt für mich so diese granitige Stahligkeit, dieses Johannisbeer, was du eben mit A, würde ich auch ausschließen, Mitteldeutschland auch. Also daher, es liegt bei dir ja nahe, im wahrsten Sinne des Wortes, Baden.
Ja, also sind wir hundertprozentig richtig. Mhm.
Vom Jahrgang,
soll ich ein bisschen mehr dazu erzählen oder willst
total
du
dich gerne.
Noch so ein bisschen reinfuchsen?
Nee, ich habe es gerade jetzt voller Neugierde schon aufgedeckt. 2023er Hochrhein, Spätburgunder, Gebrüder Matisse.
Ja, passend zu den 23er Pinos, was wir bei den großen Gewächsen verkostet haben.
Herrlich.
Wir sind am Thuniberg, also nicht beim berühmten Kaiserstuhl, sondern einmal in die andere Richtung gefahren von Freiburg aus. Gebrüder Mattes haben das Weingut vor ein paar Jahren übernommen, haben in Geisenheim studiert. Sabit und der Marco machen das zusammen. Mhm. Und ja, es ist ein Wein, was mich persönlich auch so ein bisschen mitnimmt. Die Reben sind genauso alt wie ich. Sind 91er Baujahr oder Pflanzjahr. Und ich mag die Stilistik unglaublich gern, weil sie immer so ein bisschen was Verspieltes hat, aber auch sehr viel Kraft und Druck. Und wir merken den Kalkboden. Und die haben aber hat mir ein sehr kluger Gast zu mir gesagt, hat gesagt, wissen Sie, woran ich immer die deutschen Spätburgunder erkenne? Die haben eine gewisse Erdigkeit, was die Franzosen nicht haben. Und das trifft auf den 100% zu. Ist für mich mittlerweile ein richtig gutes Indiz für den Unterschied, auch wenn wir alle immer dieses Wort burgundisch so wunderbar anstreben oder das ein großes Thema ist. Diese Erdigkeit, das ist was Besonderes, was wir haben bei den deutschen Spätburgundern. Und ich finde schon, dass man das auch zelebrieren kann.
Geht mir genauso und habe ich in den letzten Jahren auch bei vielen deutschen Spätburgundern vermisst, dass sie ihre Herkunft nicht nach außen tragen wollen, sondern dass sie, ja, was ich vorhin eigentlich auch sagte, das habe ich ja da schon ausgiebig, interessanter Wein, spannender Wein. Also vor allen Dingen, weil ich mich darauf freue, wie dieser sich morgen und übermorgen präsentiert, weil ich glaube, dass der sehr, sehr viel Potenzial hat, extrem viel Feinheiten herauszuarbeiten. Und von der Aromenwandlung, also allein was der jetzt in den letzten, was sind das, vielleicht 10 Minuten, was der an Veränderungen erfahren hat, großartig. Wow, toll. Dankeschön, vielen Dank. Was macht ein Tunisberg so besonders? Ich meine, Kaiserstuhl ist in aller Munde, aber Tunisberg haben ganz wenige irgendwie auf dem Schirm. Und teilweise habe ich schon die einen oder anderen dort recht spannenden Wein probieren können. Wie würdest du die Weine beschreiben, die von dort kommen?
Ich bin tatsächlich Tuniberg, ich habe in Freiburg die Lehre gemacht. Und Tuniberg war immer eher so das Thema Kalk. Also wir haben ja, wenn wir jetzt den Kaiserstuhl nebendran sehen, haben wir ja Lössboden, wir haben teilweise auch noch Vulkanböden. Und der Tuniberg hat aber mehr Kalkanteile.
Kann man Kalk schmecken? Also Schiefer, dem spricht man ja zu, dass man zumindest eine gewisse Aromentypizität im Riesling, im Pinot hat, die man schmecken kann. Kann man auch Kalk schmecken? Also nicht, dass man den Stein schmeckt, sondern dass die Weine eine bestimmte klare Definition haben, wo man sagen kann, da könnte ich den Kalk heraus deklinieren?
Für mich hat Kalk immer einen Hauch mehr Fruchtexpression. Das ist ganz spannend. Würzburg, wo ich aufgewachsen bin, gibt's der vordere Teil vom Würzburger Stein ist mit Kalk und die Rückseite, der Pfaffenberg, da gab's so einen Erdrutsch und da gibt's eben schon teilweise dieses Gipskäuper. Und es ist einmal wegen der Sonnenausrichtung natürlich auch, aber auch dieser Gipskäuper, der macht's immer kräutriger. Wenn man die Weine jetzt direkt aus dem gleichen Jahr vom gleichen Weingut vergleicht, finde ich schon, dass man da einen Unterschied merkt, deutlichen Unterschied. Das war für mich dann immer ganz gut, das festzustellen. Ist ja auch super spannend, wenn wir in die Pfalz gehen. In der Pfalz ist es ja auch so, gerade hier, wenn wir Reiterpfad anschauen oder Kalkofen, dann sieht man auch wunderbar, Reiterpfad ist ja mit Buntsandstein unten drunter, dass die Säure sich immer ein bisschen anders einbaut, für mich geschmacklich. Ist immer ein bisschen gepufferter.
Stark, wenn so Lagen eine ganz eigene Identität haben, die man einfach wieder herausschmecken kann, die man erkennen kann. Also es begeistert mich immer so, wenn man dann, wow, ja, nicht wegen des Erkennens, sondern einfach um so diese Selbstfaszination oder Eigenfaszination dabei zu leben.
Und das ist ja auch das Großartige, wenn du ein Weingut hast, wo da einfach auch mehrere Lagen hat. Sei es jetzt in der Pfalz oder in Franken. Pfalz, finde ich immer, zeigt sich das wunderbar auch mit dem Ungeheuer, was ja noch so ein bisschen diesen Basalt unten drunter hat, dass man da echt einen großen Unterschied von den Lagen hat. Weil man es halt an einem Weingut vergleichen kann. Also es kommt nicht noch dieser zweite Faktor von einem Winzer mit dazu, von Lage zu Lage, sondern du hast halt irgendwie so den einen Faktor Winzer, der bleibt gleich. Und dann hast du aber irgendwie 3 verschiedene Bodentypen in einer Region.
Und kann das dann eben greifend verstehen, wenn der Winzer die Weine gleich behandelt und die gleich ausbaut. Interessant, jetzt den anderen Wein zu probieren.
Ich bin sehr gespannt.
Ich weiß nicht, was die richtige Reihenfolge wäre. Er ist, das wirst du jetzt beim Einschenken gleich merken. Das merkt man wahrscheinlich auch schon an der Flasche und an allem. Eine ganz, ganz andere Richtung. Und er wirkt nicht so feinsinnig, feingliedrig. Und ich weiß manchmal nicht, was das bessere in der Abfolge ist. Erst den kräftigeren, dann den feineren. Oder erst den feineren, dann den kräftigeren. Intuitiv würde man ja sagen, erst den feineren, dann den kräftigen. Aber wirkt der kräftige dann nicht plump nach dem feinen? Und hat es der feine, zarte Pinot nicht leichter nach so einem kraftvollen Wein? Daher finde ich so, das lässt einen selber mit Wein immer arbeiten und nachdenken, was ich schön finde.
Wie verkostest du in der Regel, wenn du weißt, dass du weiß und rote Weine verkostest? Startest du mit Rot oder mit Weiß?
Am liebsten mit Rot und dann mit Weiß.
Ja.
Es kommt immer auf die Menge der Weine drauf an. Wenn es jetzt kleinere Verkostungen sind, keine Ahnung, 10 bis 20 Weine, dann mache ich manchmal auch Weiß zuerst und dann Rot, weil Weiß sehr viele Feinheiten hat, die mit einer zunehmende Beanspruchung der Sinne verloren gehen. Und deswegen finde ich es spannend, den Weißen dann auch ein bisschen mehr Zeit zu geben, ein bisschen mehr Ruhe und dann damit anzufangen. Wenn ich jetzt aber eine größere Verkostung habe, wo ich 30, 50, 70, 80 Weine probiere, finde ich es interessanter, mit den Roten anzufangen und mich dann mit dem Weißen nochmal munterer zu halten. Und am Anfang aber dann auch den Roten nochmal eine andere Aufmerksamkeit zu geben und mich damit auseinanderzusetzen.
Und das Lächeln ist auch viel schöner hinterher.
Das stimmt. Das wird total verkannt. Also es ist natürlich dramatisch, wenn du dann irgendwie oder dann auch auf eine Party nach einer Weinverkostung mit 80 Wein gehst und du machst nur den Mund auf und du hast wirklich schwarze Zähne. Ja. Das ist ja so unangenehm.
Das Thema ist, wenn du halt noch Auto fahren musst oder, also, na, wir spucken das alles und du hast da den ganzen Tag über und manchmal muss man halt einfach noch von A nach B fahren. Und wenn du dann.
Und dann aber kommst du in Polizeikontrolle und der Polizist fragt, haben Sie was getrunken?
Nein, ich habe alles gespuckt.
Nein. Nur nicht die Zähne geputzt seit 200 Jahren, also daher. Stimmt, und wenn man weiß danach probiert, dann, ja, dann hat man keine zu dunklen Zähne. Ist auch ein.
Und es ist halt aber auch so ein wunderschöner Refresher.
Es gibt Weine, die sind nicht nur Getränke. Die sind Bekenntnisse. Sie erzählen von Entscheidungen, die nicht bequem waren und von Wegen, die nicht ausgetreten sind. Der Springfontein Chenin Blanc Terroir Selection 2021 ist so ein Wein. Er trägt nicht nur die Frucht eines Jahrgangs, sondern die Handschrift eines Weingutes, das sich in einem Landstrich niederließ, der einst komplett vergessen war. Stanford by Walker's Bay. An der rauen Südküste des Kaps. Dort, wo der Wind vom Atlantik Salz in die Luft trägt und wo die Böden von uralten Kalkstein sprechen, hat sich Springfontein in 2 Jahrzehnten zu einem Leuchtturm entwickelt. Kompromisslos biodynamisch, kompromisslos auf Terroir fokussiert. Der Name Springfontein bedeutet Quelle des Steins. Und er ist mehr als ein schönes Bild. Er ist die wörtliche Beschreibung eines Ortes, an dem unter den kalkhaltigen Böden Wasser aus dem Gestein tritt. Es war dieser Ort, an dem der deutsche Unternehmer Dr. Jost Weber Ende der 1990er Jahre eine Vision fasste, auf einem bis dahin kaum genutzten Landstück ein Weingut aufzubauen, das nicht Masse, sondern Charakter hervorbringt. 2000 wurden die ersten Reben gepflanzt. Von Beginn an war klar, es wird hier nicht nach dem Muster der großen südafrikanischen Estates gearbeitet, die auf Volumen und Markt zielen. Springfontein setzt auf Chenin Blanc und Pinotage, auf Sorten, die Südafrika eine Identität geben können. Wenn man sie ernst nimmt. Die Lage war riskant. Walker's Bay war damals ein Randgebiet. Nicht die prestigeträchtige Adresse von Stellenbosch oder Paarl. Aber genau darin lag die Kraft. Fern der Mode. Frei für radikale Entscheidungen. Springfontein versteht sich nicht als Fabrik, wo etwas produziert wird, sondern als geschlossener Kreislauf. Die Weinberge werden biodynamisch bewirtschaftet. Kompost und Präparate gehören zum Alltag. Keine, aber auch wirklich gar keine synthetischen Mittel finden den Weg in den Boden. Wine is grown, not made. So formuliert es es gut. Der Kalksteinboden, geologisch uralt, prägt die Handschrift. Chenin Blanc, in Südafrika oft unterschätzt, lange als Massenweintraube degradiert, bekommt hier einen Ernst, den er verdient. Die Philosophie lautet Terroir Selection. Das heißt, aus den besten Parzellen die Trauben zu ziehen, die am klarsten den Ort ausdrücken. Und nicht Jahrgang um Jahrgang gleich, sondern Jahrgang um Jahrgang ehrlich. Authentisch und sich selber treu. Man muss sich mal überlegen, in nur 2 Jahrzehnten ist Springfontein zu einer Marke geworden, die Kenner aufhorchen lässt. Nicht durch Werbung, sondern durch Konsequenz. Die Weine tragen Demeter- und EU-Biozertifizierung. Sie sind international präsent, aber sie sind nie angepasst. Besucher berichten vom Charakter des Ortes. Ein altes Farmhaus, niedrige Keller, eine Atmosphäre, die mehr eine Werkstatt als Hochglanzarchitektur ist. Hier wird nicht Theater gespielt, sondern gearbeitet. Okay, der Wein. Denn es geht ja um den Chenin Blanc Terroir Selection 2021. Der Wein stammt aus ausgewählten Parzellen in Walker's Bay, Stanford. Die Böden, kalkhaltiger Sandstein, lebige Kalkschichten, alte Sedimente. Das Klima, maritim. Vom kalten Benguela-Strom beeinflusst. Mit kühlen Nächten und warmen Tagen. Ideale Bedingungen für die langsame Ausreifung von Chenin Blanc. 2021 brachte in der Region kühle Witterung. Herrlich. Langsame Reifung und konzentrierte Trauben. Handlese, schonende Pressung, spontane Gärung mit Weinbergs eigenen Hefen, Ausbau auf der Feinhefe, teils Edelstahl, teils große Holzfässer, keine Schönung, minimale Filtration. Alles dient nur einem Ziel, den Ort sprechen zu lassen. Das wird gemacht, das steht auf dem Papier, aber warum ist dieser Wein besonders? Weil er eine Wiederentdeckung ist. Chenin Blanc, die meist angebaute Traube Südafrikas, hier nicht als Massenprodukt, sondern als Terroirwein. Weil er die Walker Bay als Region sichtbar macht, die oft im Schatten der großen Namen steht. Weil er zeigt, dass Biodynamie in Südafrika kein Luxus, sondern eine Überlebensstrategie sein kann. Und weil er eine Handschrift trägt, die so kompromisslos ist, dass sie international auffällt. Und vielleicht liegt gerade darin die Parallele zur europäischen Herkunft, zu den Geschichten der Pfalz, des Burgunds, des Loiretals. Denn Springfontein schreibt eine neue Sprache für Südafrika. Nicht die Kopie des Alten, sondern eine eigenständige Stimme. Und dieser Chenin Blanc Terroir Selection 2021 ist ein Kapitel, das sich liest wie ein Manifest. Herkunft, Wahrheit, Klarheit. Vielen Dank für diesen Wein. Und noch ein ganz großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Refresher ist das hier definitiv nicht, was wir haben.
Nee, aber es ist wahnsinnig duftig und aromatisch. Und ich finde fast so ein bisschen jetzt von der Erdigkeit zu reden bei dem Pinot, wenn man das hinterher hat. Also es passiert unglaublich viel mit diesen reifen, dunklen Waldbeeren, was du mit drin hast. Du hast so ein bisschen Zedernholz, was so eine frische Ätherik mit reinbringt. Du hast auch so einen Hauch Leder mit dabei. Das ist schon so ein Wein, der auch ein bisschen auf den Herbst einstimmt.
Fällt dir Spucken immer leicht? Oder gibt es Weine bei dir, wo du sagst, schade?
Durch die Häufigkeit, wo ich Verkostungen mache, fällt es mir sehr leicht. Ich glaube, am Anfang, wenn man ganz neu in der Sache ist, dann hat man da, glaube ich, auch noch mal eine andere Weingier. Diese Lust, das alles zu entdecken und alles komplett zu schmecken. Und ich weiß auch, dass ein Bruchteil des Schmeckens oder des Aromenprofils, wenn ich es nicht runterschluck, fehlt. Minimal. Aber dass man durch das viele Training, dass man da eben auch eine Vorstellungskraft, also dass man das anders bewerten kann. Und du wirst ja auch, ja, man wird auch so ein bisschen verwöhnt. Also wenn mir jetzt jemand was super Rares, Grandioses hinstellt, dann fällt es mir schon schwer, das nicht zu schlucken, weil es dann wirklich was Besonderes, Einmaliges ist vielleicht, auch gerade bei gereiften Sachen. Aber wenn ich aktuelle Sachen verkoste, so es gibt ja immer noch die Option, dass man es kauft. Also es ist ja noch verfügbar, es ist ja nicht so, dass es vielleicht noch ein oder zwei Flaschen in meinem Umfeld gibt. Da lasse ich mich schon auch so ein bisschen von dieser Limitierung, glaube ich, leiten. Aber wenn es nicht geht, dann geht's, also es gibt solche Tage, da geht's nicht. Da willst du nicht mehr und kannst du auch nicht mehr.
Ich find's manchmal super schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass ich dem Wein anders nachsinnen kann, wenn ich ihn runterschlucken würde. Aber ich finde es dann so im Fairness-Gedanken den anderen Wein gegenüber. Weil mit jedem Schlückchen ist man ein bisschen mehr benommen. Und das ist dann unfair den anderen Wein gegenüber, weil ich denen die Aufmerksamkeit da nicht zusprechen kann. Aber was ich manchmal eben schade finde, du hast komplett recht mit dem, dass man sich den Wein nachkaufen kann. Aber man hat dann nicht den Vergleich zu den anderen Weinen, zu den anderen 30, die man gerade probiert hat. Und die Besonderheit in dem Augenblick kommt dann wiederum nicht so zum Tragen. Also ich glaube jetzt zum Beispiel dieser Wein, den wir jetzt vor uns haben, er käme, wenn man andere Weine in dieser Klasse hat, nochmal ganz anders herüber, wenn man die quer verkosten würde, als wenn man ihn jetzt singulär, wo er einfach erstmal durch Kraft und Opulenz versucht zu beeindrucken.
Aber würdest du dir nicht manchmal hinterher, wenn du was verkostet hast, baust du dir dann nicht auch manchmal selbst solche Geschmacksbilder, wo könnte der mit reinpassen, was wäre da ein schöner Dialog? Also das sind ja schon Sachen, die bei mir im Kopf auch, oder wenn ich jetzt den ersten, die erste Nase oder den ersten Geschmack nehme, das ist das Gleiche, was du vorhin gesagt hast mit der Burgunderflasche, dass dann schon mal die ersten Bilder entstehen. Und so kann man den Wein ja aber auch in ein anderes Szenario setzen, in eine andere Querverkostung.
Grundsätzlich, wenn ich die Weine versuche abzuspeichern, dann speichere ich die nicht mit Szenarien oder Bildern ab, sondern mit Empfindungen. Also ich fühle den Wein immer an und dieses Gefühl speichere ich ab in dem Augenblick. Und so erkenne ich ihn dann auch wieder.
Ich habe immer so Eckpunkte. Also ich habe immer so Sachen, was ich mir rausarbeite, die für mich besonders markant sind. Und wenn die wieder auftauchen, dann gehe ich da wieder hin gedanklich und frage mich, ob der Rest dann auch damit zusammenpasst.
Auch interessant. Viele arbeiten auch mit Bildern.
Ja, genau, Geschmacksbilder. Für so bei mir schafft es schon auch ein Bild und eine Emotion. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, der Wein erinnert mich sehr stark, als ich in Spanien unterwegs war und dort so mediterrane Kräuter ein bisschen hatte, dieses Ätherische, den Thymian mit dabei. Dann gab's diese Waldbeeren mit Brombeeren noch, weil wir da eben auch so einen kleinen Waldweg gegangen sind zu dem Weinberg. So verbinde ich dann Weine wieder mit Bildern oder Emotionen bei dir, wo ich sagen kann, ah, da war ich schon mal, da gehe ich jetzt geschmacklich wieder hin.
Kann ich total nachvollziehen. Mit dem Bildern hat bei mir ist das große Problem, dass wenn der Wein sich zum Beispiel verändert, wenn die Temperatur eine andere ist, wenn das Glas ein anderes ist, dann verändert er sich teilweise so stark, dass das Bild nicht mehr passt. Und deswegen bin ich da so der rein emotionale Typ. Weil diese Grundstrukturen, die Grundempfindung des Weines sind auch nach 5 Jahren gleich wie vor 5 Jahren. Aber also dieses Gefühl so zwischen diesen einzelnen Elementen, die man wirklich beschreiben kann. Aber da, ich glaube, das Wichtigste ist, dass jeder seinen Weg findet und jeder seinen Spaßfaktor dabei hat. Und dann die Freude auch am Wiederentdecken hat. Aber ich finde den Gedanken mit Spanien gar nicht so verkehrt. Es ist nicht Spanien. Aber wäre es für dich Tempranillo?
Nicht reinsortig. Dafür ist es zu rauchig, zu speckig. Dafür hat es zu viel Wumms. Tempranillo ist für mich ein bisschen feiner.
Also ist auch kein Tempranillo. Daher, also ich wollte dich da auch nicht aufs Glatteis führen. Nur so diese Grundrichtung, in welche Richtung das für dich da mehr oder weniger geht.
Es ist wahnsinnig saftig. Was ich, und für Priorat hat's zu wenig Erdigkeit. Da ist es zu fruchtig. Also bleibt uns ja quasi eigentlich nur noch der andere Weg.
Also es ist nicht Spanien. Da könnte man auch denken, ja. Soll ich dich laufen lassen oder soll ich dir helfen?
Ein bisschen Hilfe.
Es ist Italien. Also weg von der Iberischen Halbinsel.
Ah.
Ich finde, bei sowas hilft mir auch mal so das Ausschlussverfahren, weil es wäre für mich jetzt so probiert auch kein Franzose.
Nee, also es wäre schon sehr südlich.
Es wäre interessanterweise auch gar nicht Neue Welt. Und da finde ich den Gedanken mit Spanien oder Portugal sehr, sehr interessant. Italien aber so ein bisschen tricky gedacht.
Und wir sind aber sehr weit im Süden, oder?
Und es geht so in diese Richtung meiner Frage von vorhin, welche Regionen komplett unterschätzt oder zu wenig beachtet werden oder zu wenig wahrgenommen werden. Und ich habe diesen Wein angedacht, weil er eine Region bespielt, die ich glaube, niemals auf einer Weinkarte von mir hatte. Was ich schade finde.
Was haben wir denn im Süden unten? Sizilien hattest du bestimmt drauf, das ist klassisch.
Sizilien, ja. Kampanien auch, natürlich ja. Auch.
Ja, Apulien.
Abruzzen, Apulien ist ja auch immer drauf. Aber ich finde so bei dem Wein ganz schön, dass der zwar die Wärme hat, aber ich finde nicht, dass der Hitze hat. Das ist für mich so ein bisschen Grenzgänger, wo man es geschafft hat, die Intensitäten komplett auszureizen.
Es ist so ein wahnsinniger, saftiger Wohlfühlwein einfach. Und das kannst du, also weiß ich nicht, das kannst du im Sommer, wenn du gegrillt hast und wenn es abends so das erste laue Lüftchen kommt, kannst du das wunderschön trinken, weil es nicht zu üppig ist. Also ich würde ihm jetzt ich würde schon sagen, dass er ein bisschen mächtiger ist. 13, 14, aber nicht, dass wir uns dabei 15 oder 16 bewegen.
Na, 14,5, aber sehr gut eingebunden.
Kannst es aber eben auch wunderbar mit jetzt in den Herbst, Winter nehmen. Ja. Hast du auch immer so Saisonweine?
Mhm, eigentlich nicht. Also ich bin da völlig, völlig losgelöst, weil für mich immer der Wein, egal wann, eine gewisse Präsenz hat und ich die Weine wegen der Weine trinke und nicht wegen, also ich trinke ganz selten Weine wegen des Wohlfühlens oder weil ich sage, ich möchte das jetzt fühlen oder wirken lassen, sondern ich bin dann immer ein Suchender und versuche entweder zu lernen dabei oder Raster abzuarbeiten oder irgendwas aufzuarbeiten, keine Ahnung, Probeflaschen oder sonstiges. Und ganz, ganz selten, dass ich sage, wie fühle ich mich und das könnte mir jetzt gut tun. Ich bin da zu verkopft manchmal oder zu effizient bei dem. Wann trinkst du Wein?
Ja, ganz großes Thema mit Freunden. Das ist tatsächlich zum Kochen. Das ist, glaube ich, eines der schönsten Sachen, wenn man frei hat, sich mit Freunden zu treffen, zu kochen und mal so was Heimisches zu haben. Wenn du im Restaurant arbeitest und dann hast du da jeden Tag das Essen vor dir, du hast vielleicht noch eine Kantine, wo du auch nicht kochen musst und dann aber mal so was Selbstgekochtes mit einem Wein oder essen gehen und dann einen tollen Wein dazu. Das ist für mich Wein trinken. Wir haben auch so Weingruppen tatsächlich, wo wir uns dann treffen und jeder kocht einen Gang und bringt ein oder zwei Flaschen mit.
Herrlich.
Das ist fix. Ich habe zwei Freundeskreise tatsächlich, wo ich das abwechselnd, einmal in München und einmal hier auch im Tal mit Gastronomen. Und da gibt's bei uns immer Weinabende mit einem Thema, sodass man eben auch mal andere Sachen entdeckt.
Trinkst du die Weine da anders, als wenn du sie so verkostest oder probierst oder im Restaurant ein Feierabendglas trinkst oder sowas? Oder empfindest du den Wein gleich?
Nee, ich glaube, man lässt sich da ganz anders drauf ein. Und da bist du ja auch nicht so, ich sag mal, da lässt du so ein bisschen diese professionelle Seite los und trinkst auch einen Schluck auf die Gefahr hin, dass du den dritten oder vierten nicht mehr so gut erkennst. Das ist ja das gleiche Thema, was wir vorhin hatten, wenn du dann schon die ersten 3, 4 Weine getrunken hättest, würdest du den 10. nicht mehr so erkennen. Das lässt man dann natürlich an so einem Abend los.
Aber bist du denn noch im Business, wenn du mit Freunden bist? Oder kannst du dann einfach trinken, lachen, erzählen? Und dann ist mehr oder weniger egal, was du trinkst, weil du das Gefühl und die Umgebung trinkst. Oder setzt dich dann trotzdem noch gedanklich hin und schreibst dir gedanklich auf, dass der nach Lindenblüte und Maiglöckchen schmeckt.
Wenn mich was besonders anfixt oder interessiert oder überrascht, dann ja.
Ja.
Dann nehme ich mir das schon raus, aus diesem Moment zu gehen und quasi für einen anderen Moment schon zu denken, für die Arbeit. Aber ansonsten finde ich, ist es eine der wichtigsten Sachen, dass du irgendwann auch mal abschaltest. Also es ist ja wirklich Freizeit, es ist ja Hobby, das ist ja so, klar taucht vielleicht mal eine Frage auf, die ich dann beantworten kann und jemand anders nicht. Aber wenn du da dann auch noch arbeitest, dann hast du ja nie Ruhe.
Ja, und ich finde es auch wichtig, dann loslassen zu können und die Weine genauso zu empfinden wie deine Gäste.
Die als Mensch, ja.
Und auch im Entspannungs- genau, als Mensch, genau, und nicht als Fachperson.
Jetzt sind wir schon wieder weggekommen von dem Wein. Ich muss jetzt
Vom Wein, genau.
Ich wüsste nicht,
lass dir Zeit.
Welche Region.
Sardinien, wenn ich das auflösen darf.
Ah.
Und Sardinien hatte ich interessanterweise in der Tat niemals auf der Weinkarte, was ich total schade fand. Denn ich habe mittlerweile so viele interessante sardische Weine probiert, die großartig und sehr, sehr besonders sind. Und es ist ja auch gar nicht so eine kleine Weinregion. Wir haben hier 26.000 Hektar. Also daher, es hat schon eine gewisse Präsenz.
Aber du hattest nie einen Terre Brune.
Im Nachhinein ist man immer schlauer. Und ich habe ja nie gesagt, dass ich...
Das muss ich... Weil ich meine, das ist ja schon so ein bisschen so ein Kultwein.
Ja.
Santadi. Und wenn ich das jetzt versuche... Also das ist jetzt eine mir bekannte Konstante für das Thema. Mhm. Das versuche ich jetzt damit abzugleichen. Und da muss ich sagen, der ist aber halt einfach auch ein bisschen würziger. Der hat ein bisschen mehr Substanz. Der Santadi ist immer viel fruchtiger gewesen für mich im Kopf rückblickend jetzt. Also Santadi ist es schon mal nicht.
Ich glaube, das Spannende bei dem Wein ist, dass es, wenn du es ins Mainland, also nach Hauptitalien sozusagen, spiegeln möchtest, ist es ein Wein, der eine ganz eigene Klasse bespielt. Der wurde mit ins Leben gerufen von Giacomo Tacchis. Das ist der Önologe, Weinberater, der eben auch San Leonardos, der Sassicaia, der Saffredi inszeniert, kreiert, beraten, begleitet hat. Also der diese super Weine, Super Tuscans definiert hat und somit einer der absoluten Benchmark-Persönlichkeiten letztlich in der italienischen Weinkultur oder Weinlandschaft ist und eine absolute Ausnahmefigur. Argiolas ist das Weingut, gibt es jetzt seit knapp 100 Jahren, 1936, gegründet, 2020er Jahrgang. Ich verstehe deinen Gedanken mit Spanien sehr, sehr gut, weil die Hauptrebsorte, die ist ungefähr mit 85% vertreten, ist Canonot, also Grenache. Oder ich weiß gar nicht, da muss ich Schwäche zeigen. Ich weiß gar nicht, ob Canonot wirklich Grenache ist oder dem einfach nur gleich ist und damit in Verbindung gesetzt wird. Aber ich meine, es ist ein Synonym für Grenache. Ist ein bisschen Carignano und Bovale noch mit drin. Aber ja, Haupttriebsorte. Und gehen wir davon aus, dass es Grenache ist, erklärt sich natürlich dann eben auch die intuitive Verbindung hin nach Spanien.
Gut. Und vielleicht ist es ja auch wieder so, dass über die verschiedenen Handelswege und eigenständigen Entwicklungen auf der Insel dann entscheiden sich dann die Feinheiten. Faszinierend. Also ist was ich gar nicht oft in der Hand habe.
Sardinien oder Agiolas oder Canonot oder?
Agiolas habe ich noch gar nicht getrunken. Das fehlt komplett in meinem Portfolio, weil ich aber auch recht, ja, das sieht man wieder mal, wie man sich auch so ein bisschen betriebsblind eindringt. Was habe ich viel auf der Karte? Was ist für mich ein Thema? Vor 2 Jahren, als ich das erste Mal im Hotel Überfahrt war, habe ich ja nur für das Gourmet-Restaurant hinten die Weinkarte gemacht. Und da war der Fokus ganz klar auf Bordeaux, Burgund, Champagner und deutsche Weine. Und jetzt mit meiner Rückkehr bin ich eben fürs ganze Haus zuständig und muss mich auch zunehmend in die italienischen Themen wieder reinfuchsen. Und es passiert so schnell, dass wenn man von oben eine gewisse Vorgabe für eine Weinkarte hat, dass man da sich auf dieses Thema stürzt und da immer weiter reinläuft und rechts und links gar nicht mehr so viel Blick für andere Weine hat.
Man muss sich ja auch fokussieren. Man kann ja neben dessen, dass man natürlich eine Aufgabe hat, eine Kompetenz leben muss, gar nicht immer links und rechts schauen. Weil die Weinwelt so groß ist. Also dann noch ein Bewusstsein und eine Offenheit für Mexiko zu haben, ist schon schwierig.
Ja, ich glaube, das darf man aber nicht. Und selbst wenn man es nur im Kleinen immer wieder mal ein bisschen macht. Ich meine, bei mir hat sich die Situation jetzt auch so geändert von Deutschland und Frankreich, dass ich halt jetzt auch die italienische Karte wieder bei mir habe. So, jetzt darf ich da aufholen, was super ist. Also was sich auch, ja, einfach mental wieder fordert. Das ist ja das Schöne an unserem Beruf, so, es wird dir ja nie langweilig. Irgendwas Neues erfinden sie ja immer oder irgendjemand hat wieder einen heißen Tipp und dann fängst du an, dich damit auseinanderzusetzen.
Na, noch nicht mal das Neue, sondern hier ist ja ein perfektes Beispiel dafür, dass es eine der schon bekanntesten Weinregionen Italiens ist, die wir die wenigsten auf dem Schirm haben, die wenigsten auf der Karte haben, wo du optimale Bedingungen hast, egal ob von den Böden, Böden mit einer relativ starken Kalkprägung, mit einem Lehmanteil, du hast Höhenlagen von 500 bis 800 Meter, du hast extrem besondere klimatische Gegebenheiten und dann eben auch mit Agiolas hier zum Beispiel bei diesem Tunica ein Haus, was einen eigenen Stil pflegt und Benchmark-Weine produziert. Daher, also ist es noch gar nicht mal so, dass man da irgendwie einen Pioniergeist und Sachen neu definieren muss, sondern sich einfach nur mit dem Gegebenen auseinandersetzen muss und das dann wieder als Bereicherung nehmen kann.
Ich bin gerade sehr fasziniert von diesem Wein. Weißt du, was es mit diesem Etikett auf sich hat? Mit dieser Skulptur? Es ist auch so ein bisschen oldschool vom Design. Das ist schon sehr dramatisch. Also nur, wenn man es kurz mal beschreibt, da ist, sieht aus wie ein Kreuz und dann kommen drei rote Stacheln aus diesem Kreuz, was auch rot gefärbt ist auf schwarzem Grund. Und es hat schon eine gewisse Dramatik, allein durch die Farben mit dem Schwarz und Rot. Und ich finde, der Wein ist aber viel sanftmütiger und viel, viel, viel schmeichelnder als dieses Schwarz-Rot-Kontrast, den man da drauf so sieht. Ein wichtiges Thema für dich, wenn du Weine aussuchst, Etiketten?
Ein wohlwollendes Thema, wenn ich die Weine habe und ich mich daran freue, dass das Gesamtkonzept auch mit dem Etikett getragen wird und stimmt. Es wäre in der Abfolge der Entscheidung für den Wein die allerletzte Entscheidung. Also davor käme für mich sogar noch das Gewicht der Flasche, dass ich mich für oder gegen einen Wein entscheide aufgrund des Gewichtes. Jetzt eben auch mit zunehmendem ökologischem Bewusstsein, dass ich versuche, Heavyweight Bottles auszuschließen. Und weiterhin, dahinter kommt dann erst das Etikett. Aber wenn ich es dann habe und es sieht toll aus und es hat eine Geschichte, es hat eine Story, ich kann mich damit auseinandersetzen, ich kann mich damit identifizieren, dann ist es etwas, wo ich sage, wow, damit ist es komplett und damit passt es einfach.
Ich mag gern dieses Gegenbeispiel davon, wenn wir jetzt an Klassiker denken wie Emmerich Knoll, was so markant ist und ganz viele Menschen schrecklich finden. Und dass es aber in seiner Tradition oder in seiner Einzigartigkeit einfach auch so einen Wiedererkennungswert hat. Deshalb finde ich, klar gibt's Etiketten, was einen mehr ansprechen, aber ich finde, da gibt's kein Gut und Schlecht. Solange das Ding eine klare Aussage hat oder einen Wiedererkennungswert.
Darum geht's, glaube ich, manchmal im Wiedererkennungswert. Und das finde ich ja bei Maximilian Grünhaus, weil du es vorhin erwähnt hast, bei dem Pinot so großartig, dass die diese Etikettentreue haben und das über so lange Zeit einfach auch beibehalten. Oder eben Emmerich Knoll, dass die ja in ihrer Art so besonders sind. Und selbst wenn du so ein Konzept fährst wie das Haus Breuer mit den jedes Jahr wechselnden Etiketten, genau. Also auch das finde ich schön, aber also solange du eine Identität hast und eine gewisse Grundästhetik darin, finde ich es toll und finde ich es besonders. Und bin da eigentlich mehr Traditionalist als Modernist. Also dann lieber ein Etikett, was zum Haus passt und was authentisch wirkt. Und manchmal ist ja gerade in dieser Natural-Wein-Bewegung in den letzten 15, 20 Jahren stark aufgekommen bei Weinen aus dem Beaujolais, aus dem Loiretal, das halt zum schrägen Wein auch ein schräges Etikett gehört. Und manchmal wird es dem Wein nicht gerecht. Ist es fast entblößend für den Wein. Oder finde ich das schade, dass man versucht, dort so radikal vorzugehen, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber wahrscheinlich bin ich da einfach zu alt für.
Nee, ich kann das schon nachvollziehen, dass man das als, das ist ja ein bisschen wie so eine Karikatur. Es ist auch so ein bisschen aufgesetzt. Teilweise, wenn das Etikett so wild ist und der Wein aber vielleicht auch eher ruhig und schön.
Ja.
Aber auch da gilt, glaube ich, wieder, vielleicht ist es dann auch nach Vorbild der besonders ausdrucksstarken Etiketten. Wenn man da seiner Linie treu bleibt, dann kann man, glaube ich, auch einfach sagen, das ist ein Klassiker. Man muss das halt dann auch einfach mal 20 Jahre durchziehen.
Dann wird es zum Klassiker, genau.
Ja.
Wie machst du dich, wenn du dich so einem neuen Gebiet wie dem jetzt näherst oder wie ich jetzt dem näher, weil ich das ja früher nie auf der Karte habe, versuchst du dich von oben nach unten oder von unten nach oben zu trinken, weil wir mit dem Wein ja schon die absolute Top-Linie oder den Kultwein aus Sardinien haben. Macht das Sinn, sowas zu trinken und daran anderes zu messen? Oder hätte man ganz weit unten anfangen sollen und dann langsam sich nach oben trinken und den Gebiet nähern sollen?
Ich glaube, wichtig ist immer, dass man einen guten Querschnitt hinbekommt. Also ich freue mich wahnsinnig, weil, wie gesagt, ich hatte den Wein noch nicht. Für mich ist das natürlich jetzt auch echt so ein Highlight. Aber um Sardinien, glaube ich, komplett zu verstehen, würde ich halt auch einmal schauen, ob ich was Großes bekomme. Dass ich auch verstehe, wie wirkt sich Sardinien in einem internationalen Stil aus, von der größeren Kellerei. Und dann aber auch schauen, dass ich noch irgendwie so was ganz Individuelles finde. Und dann hast du ja mal so drei Eckpfeiler, einmal dieses Independent, einmal dieses international-kommerzielle und einmal dieses High-End unter Weinkennern gefeierte, wo du auch wirklich einen schönen, glaube ich, einfach auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst. Am besten ist natürlich immer hinfahren. Also alles, was erreichbar ist, mir fehlt zum Beispiel die Loire noch, da war ich noch gar nicht, ist für mich immer noch ein Thema, dass ich da hinfahre.
Aber das ist ja schön in der Weinwelt, dass sie wirklich so umfangreich ist, dass man noch vieles vorhaben kann und dass es immer spannend bleibt. Und da dann einfach auch der Punkt, dass man, selbst wenn man vor 10 oder 15 oder 20 Jahren das letzte Mal im Beaujolais war, man muss ja eigentlich mal wieder hinfahren. Also es hört nie auf, weil da halt auch ganz, ganz viel passiert. Ich war schon viel zu lange nicht mehr an der Mosel oder im Badischen unterwegs. Und man redet immer von Loire oder Bordeaux. Also das Weinreisen ist wahnsinnig wichtig, bereichert auch ungemein. Aber es hört nie auf, wenn es mal angefangen hat, dass man da selber Highlights erleben kann. Ja.
Und ich glaube, es wird auch immer schwieriger, dass dann in regelmäßigen Abständen diese Winzer des Vertrauens zu besuchen. Also da entstehen ja auch wirklich tiefere Bekanntschaften, Freundschaften. Und dem dann gerecht zu werden, da kannst du eigentlich jedes Jahr einen Roadtrip einplanen.
Was ja auch schön ist und was man auch machen sollte, weil es einen, finde ich, immer selber inspiriert und die schöne Seite des Weines, des Weinbaus zeigt und das uns auch hilft, das wiederum auf einer erlebnisreichen Ebene zu verstehen, so wie wir es den Gästen transportieren möchten, damit wir diesen Abend genussreich machen und nicht zu technisch werden lassen oder auch nicht in diese technische Richtung abdriften und die Weine damit einmal nur in ihrem Herstellungsprozess beschreiben.
Du nimmst die Gäste ja auch so ein bisschen mit in Urlaub. Wenn ich jetzt zum Rie hatte ich aus Südafrika was. Syrah, Südafrika. So. Wie viele haben gesagt, ah, wo ist das? Und wir waren schon so oft in Südafrika im Urlaub. Und dann fängst du an, dich so ein bisschen auch auszutauschen. So, die öffnen sich. Und du kriegst da ja auch, also der Gast kriegt da ja auch ganz andere Emotionen. Es ist ja meistens auch so, dass wirklich die Weinregionen wunderschöne Urlaubsregionen sind.
Wein wächst selten in hässlichen Regionen, das stimmt. Hast du eine To-Do-Liste, wo du sagst, ich möchte in den nächsten 10 Jahren die und die Weingebiete bereisen und da möchte ich hin? Oder ist das mehr oder weniger spontan, wo sich was ergibt oder wo Gruppenreisen angeboten werden?
Also es gibt tatsächlich noch so ein paar kleine Sachen, wo ich sage, da möchte ich gerne mal auf eigene Faust hinfahren. Und ansonsten bin ich da aber auch immer offen, was sich ergibt. Es fängt ja auch jetzt erst wieder an, einigermaßen normal zu werden, mit den Reisen nach Corona. Ich meine, das ist halt auch immer was, wo es noch Nachwirkungen hat, finde ich. Wenn ich an die Zeit denke, wo ich vorhin erzählt habe, dass wirklich viele Weinreisen auch in der Schweiz passiert sind von 2017 bis 2019. Und dann kam Corona und ich kam ja 2020 zurück nach Deutschland. Da war erstmal gar nichts. Da war die erste Reise ins Burgund, war das absolute Highlight 21. Und das nimmt jetzt alles wieder Fahrt auf und man merkt auch, dass wieder mehr Veranstaltungen gemacht werden. Man wird aber auch halt so gut bedient von den Händlern. So, die machen dann alle kleine Hausmessen, da kommen alle Winzer, da muss man nicht auf die ganz großen Messen und dann hat man da auch immer diesen Austausch direkt, weil da ja auch oft gleiche Gesichter kommen, mit denen man schon lange zusammenarbeitet. Ich glaube, das muss ich dann auch wieder, jetzt waren die dann mal alle bei uns, dass man dann auch wieder sagt, okay, wir gehen jetzt wieder auf die Reise und besuchen auch wieder die Weingüter und die Region.
Hast du sonst noch Ziele oder Wünsche oder Gedanken oder Vorhaben, wo du sagst, das würde ich total gerne in den nächsten XY-Jahren machen oder in der Zukunft oder dahin trägt es mich irgendwann?
Also im Moment bin ich sehr angekommen. Ich sehe, dass es noch wahnsinnig viel Entwicklungspotenzial hat, was für einen ja auch immer spannend ist. Es gibt ja so diese Momente, wo man was 2-3 Jahre macht, es ist sehr festgefahren und dann wird man so ein bisschen müde mit der Sache und sucht sich auch was Neues. Und ich bin da tatsächlich eher so ein bisschen im Hier und Jetzt leben und das alles ausfüllen und wahrnehmen, weil wenn ich mich da zu sehr auf die Zukunft fokussiere, dann ist man ja gedanklich immer schon einen Schritt weiter und kann das auch gar nicht alles so wahrnehmen.
Ja, das stimmt. Muss man aber auch können, in diesem Hier und Jetzt leben.
Ja, es ist tatsächlich eine Übungssache. Es wird aber leichter, wenn man das öfters übt. Und ich denke immer, und dann stehen ja auch wieder, dann gibt's ja auch so kleine Etappenziele und dann kommt vielleicht wieder ein großes Ziel mit dazu, einfach weil sich auch Lebenssituationen verändern. Und das, glaube ich, auf sich zukommen lassen, das ist, und das alles so genießen, wie es ist, ist gerade die Aufgabe.
Klingt perfekt. Glaube ich, ein schönes Schlusswort. Abgesehen davon ist es wirklich was, was ganz Schwieriges, weil es ja auch sehr viel mit Dankbarkeit in dem Augenblick zu tun hat oder mit Präsenz oder Wahrnehmung. Jetzt so off the mic sozusagen. Und das können wenige. Also viele streben immer weiter und gucken nach vorne und wollen immer höher, schneller weiter. Aber zu sagen, hey, eigentlich ist so cool, so genauso wie es ist, das ist, glaube ich, auch ganz schwer.
Ja, also ich, wenn wir das jetzt mal ohne ohne den Podcast, sage ich das mal so ganz unverblümt und menschlich. Ja. Das große Ziel waren 3 Sterne. Das habe ich bei Christian Jürgens mit ein paar blauen Flecken geschafft. Dann war ich beim Jan Hartwig und da sind wir ja auch, also war ich ja nur aushilfsweise die ersten 2-3 Monate. Und der ist ja dann auch direkt von 0 auf 3 Sterne. Und Wahnsinn, das gibt einem eine gewisse Sicherheit. Sagt mal so, okay, du hast es nicht nur einmal gemacht, sondern du hast es 2-mal gemacht. Und dann kommt ja, was ist denn dann der neue große Traum? Entweder will ich Master of Wine werden oder Master Sommelier und strebt das an und dann weiß man gar nicht, ob man in dem Betrieb diesen Raum hat, das zu werden oder zu machen. Oder man fängt halt an, sich erstmal mit seiner Aufgabe auseinanderzusetzen und auszufüllen. Weil es ist ja bei Weitem nicht alles perfekt. Das ist ja, wie man auch Menschen oder Gäste besser lesen lernt oder wie wir vorhin auch gesagt haben, dass du einfach auch ruhiger, entspannter wirst, dass du Erfahrung sammelst, die halt nur die Zeit dir geben kann.
Was für eine Ruhe, was für eine Überlegung in den einzelnen Worten, was für ein Tiefsinn und trotzdem was für eine Neugier. Ich glaube, das konntest du auch spüren, diese Offenheit, diese Lebendigkeit, in dieser eigentlich Weinverliebtheit steckt. Man möchte eigentlich fast sagen, schade, dass es nur 2 Stunden waren oder etwas über 2 Stunden. Weil, und das hast du, glaube ich, gemerkt, es gibt so viel zu erzählen, so viel Erfahrung, so viel Geschichten, so viel Wissen. Und apropos Wissen, in 4 Tagen ist Dienstag und Dienstag ist Sommelier on Tour Tag. Vielleicht hast du Lust darauf, einfach reinzuschalten und zu hören, was die Weingüter der Schlumberger Gruppe sozusagen und an Wissen zu teilen haben. Es ist spannend, was man erfahren kann, wenn man dem Produzenten selber zuhört. Daher würde ich mich freuen, wenn du dabei bist. Dienstags überall, wo es Podcasts gibt, Sommelier on Tour. Und natürlich nächste Freitag wieder Sommelier. Und da haben wir einen, finde ich, richtig interessanten Gast. Einen Gast, den ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne und den ich sehr aufgrund seines Humors schätze. Aufgrund seiner sehr eigenen, sehr charaktervollen, sehr eigensinnigen, und das ist positiv, Betrachtung der Weinwelt. Und ich freue mich, dass er zu uns kommt und dass er zu uns kommen kann. Dafür unterstützt uns die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Sowohl wirtschaftlich als auch händisch. Vielen lieben Dank dafür. Denn dank Ihnen ist nach dem Freitag vor dem Freitag, ist nach dem Podcast vor dem Podcast und ist er bei uns. Ich freue mich sehr auf Axel Biesler.
Welch schöner Klang.
Hallo.
Hallo.
Und herzlich willkommen zum Outro von Marie-Christine Baunach.
Genau. Wir sind. Ich bin Anna-Julia Faude.
Ich bin Katja Motzek.
Genau. Ich arbeite im schönen Rheinhessen für die beiden Weingüter Kühling-Gelott und Baden-Feldspanier.
Und ich habe das große Glück, den Sommer in der wunderschönen Pfalz zu verbringen, in Deidesheim, in einem Pop-up.
Genau. Und genau. Cheers, wir müssen nochmal anstoßen. Ja. Ah, herrlich. Ja, wir sitzen heute Abend hier gemeinsam zusammen, um über unsere Freundin Marie-Christine Baunach ein paar Worte zu verkünden. Und zwar nicht nur, dass sie eine hervorragende Sommelier ist.
Eine der besten, die ich kenne, was Fachwissen und so weiter anbelangt. Aber ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht reden, weil das ist vorausgesetzt, wenn sie in diesen Podcast eingeladen ist. Aber wir können noch ein bisschen was über die tolle Frau Marie-Christine Baunach sagen.
Genau, weil ich habe sie tatsächlich vor ewigen Zeiten kennengelernt. Das müsste 2011/12 gewesen sein, als sie ihre sozusagen ersten Wege, ja, ihre ersten Wege in der Gastronomie gemacht hat, und zwar damals im Colombi Hotel in Freiburg. Und unweit des Colombi Hotels gab es eine Bar, die gibt's noch, die Hemingway Bar. Und auf jeden Fall war es zu ganz später Stunde und tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir uns auf dem Tresen tanzend kennengelernt haben oder mit etlichen Drinks in der Hand, aber da...
Ich habe gehört, der hat einen Lieblingsdrink zu der Zeit, ehrlich gesagt.
Teta Vera?
Ich weiß nicht mehr, aber die Marie hat es mir erzählt.
Da gab es endlich viele Drinks. Da gab es ganz viele Drinks. Da waren
sehr
wir aber auch noch jung.
Classy.
Da ja, waren wir jung. Klar, da waren wir jung. Und tatsächlich hat sich unsere Wege dann erst wieder ein paar Jahre später gekreuzt, also... Und zwar, jeder kennt ja die Prowein in Düsseldorf. Und was braucht man nach einer Prowein? Braucht man auf jeden Fall
was Basisches.
Und nichts geht besser als in der Düsseldorfer Altstadt, wo die Nächte bekanntlicherweise sehr lang sind. Und es auch da wieder eine Bar. Also irgendwie hat uns diese Bar-Szene. Naja, auf jeden Fall haben wir uns vom Spiegel wieder getroffen. In einem sehr witzigen Zustand. Und seitdem haben wir uns tatsächlich nicht mehr aus den Augen verloren. Auch als sie in der Schweiz war und dann wieder.
Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Nein,
Schweiz
noch
war
gar
so
nicht.
Eine wichtige Zeit für die Marie. Und das ist auch was sie so krass gut kann.
Schweizerdeutsch.
Ja, auch das. Sie kann sogar auf Schweizerdeutsch rappen. Oh mein Gott, das glaubst du gar nicht. Sie kann auf Schweizerdeutsch rappen. Und vor allem, das haben wir völlig vergessen, dass sie so krass Schweizer Weine kann.
Ja, man muss dazu sagen, das ist Klappe die 18. gerade.
Vielleicht auch 19.
Aber tatsächlich, Marie hat schon etliche Stationen in ihrem Berufsleben durchgemacht.
In richtig guten Häusern.
Genau.
Weil sie es einfach kann.
Und da habe ich dich damals auch kennengelernt, liebe Kada. Und zwar am Tegernsee, als ich einen Tag mit viel Schaumwein im Gepäck runtergefahren bin, um mit euch etwas Schaumwein zu verkosten. Da haben sich dann unsere Wege auch gekreuzt. Und seitdem begleiten wir Marie-Christine Baunach
Zusammen. Ja.
Genau. Zusammen. Aber zu der Tegernsee-Zeit, da kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen.
Ja, also ich habe lange überlegt, was ich von der Tegernsee-Zeit erzählen kann. Ich kann vor allem erzählen, dass ich Marie kennen und lieben und schätzen gelernt habe, weil sie nicht nur eine tolle Kollegin und Freundin, sondern auch eine krasse Mentorin und mir sehr, sehr viel beigebracht hat. aber ich glaube, dafür sind wir da nicht hier, dass wir irgendwelche langweiligen Geschichten hören.
Ich glaube, es gibt auch andere Geschichten.
Es gibt aber keine, die ich hier erzählen kann. dann cut. Aber ich bin sehr dankbar und froh, dass wir uns damals kennengelernt haben und das sind jetzt auch schon über 5 Jahre und ich möchte die Marie nicht missen und ich glaube, das, was uns beide so auch an Marie begeistert, ist ja, dass sie fernab von diesem prätentiösen oder irgendwie sich selbst dargestelle einfach vor allem ein Sprachrohr für tolle WinzerInnen ist und damit sehr viel genau, Herzblut ja. einfach hinter dem Produkt und hinter den Menschen steht, was uns halt beide sehr begeistert, dass sie so dafür brennt.
Leidenschaft.
Ja, da geht es halt nicht um irgendwelche Labels oder sonst dergleichen, sondern es geht einfach nur um die Menschen, die den Wein machen und tolle Weine. Und das, finde ich, zeichnet sie halt aus, dass sie selbst auf dem Niveau sich nicht in irgendwelchen Labeln verliert.
Ja, tatsächlich ist es auch immer so, dass wenn wir uns
ohne
sehen...
Ohne nervig zu sein.
Ohne, ja. tatsächlich ist es auch so, fällt mir auch gerade ein, dass wenn wir einen Wein verkosten, es kommt immer eine Speiseempfehlung noch dazu.
Ja, weil wir alle gerne snacken.
Ja, wir snacken nicht. Ich glaube, wir unser Hobby, Leidenschaft, unsere Passion ist einfach Essen und Trinken.
Ja.
Und das verbindet uns tatsächlich deshalb auch der Hashtag Sonntag ist fürs Wirtshaus da. Der gilt ebenfalls an Marie-Christine Baulnach, weil wenn ich die Chance habe, über den Tegernsee oder Südbayern zu fahren, Marie weiß immer, wo es München, weiß immer, wo es was anständige Schwanzbraten. Ich kann leider kein Bayerisch, das tut mir leid.
Das soll der Heffer.
Ja.
Soll mal anständiges Schwanzbraten. Das
sagen wir so nicht.
Schweinsbraten.
Ja, das können wir jetzt okay. nicht machen. Nichtsdestotrotz, Marie, mach so weiter. Bleib wie du bist. Authentisch, leidenschaftlich. Genau
das. Du hast nicht nur eine. Ja, oh Gott, ich kann das gar nicht. Wie du unsere Azubis beeinflusst hast, wie du mich beeinflusst hast, auf die beste Weise. Also, du hast so viel weiter und mitgegeben. Vielen Dank dafür. Also mal auf professioneller Ebene. Aber vor allem bist du einfach einer der tollsten Menschen, die ich kenne.
Das kann ich nur unterschreiben. Und wir freuen uns auf viele, viele gemeinsame weitere Anekdoten, die wir tatsächlich leider heute nicht so auspacken konnten.
Nee, vielleicht lieber nicht. Aber nee. Silvio, jetzt ist es an dir, dass du das zusammenschneidest, weil, ja.
Das ist wunderschön.
Such dir was aus. Das ist vielleicht alles nicht so öffentlichkeitstauglich. Aber wir haben gehört, du kannst gut schneiden.
Genau.
Und wir möchten können gut Wein trinken.
Genau. Cheers. Wir stoßen nochmal an.
Marie. Auf Marie. Und, auf den Sommelier-Podcast, den du wohlverdient endlich eingeladen worden bist.
Und auf viele weitere gemeinsame Stunden.
Und Jahre. Jahre.
Und Jahre. 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 Und Flaschen. Und Schweinsbraten.
Schweinsbraten. Ja, das sagen wir jetzt
okay. nicht. Ja, das haben wir jetzt nicht.
Okay, also ganz liebe Grüße aus Lachenheim. Wir sitzen hier im herrlichsten Sonnenuntergang zusammen.
Genau.
Und was könnte es Schöneres geben, als über unsere gemeinsame tolle Freundin zu reden bei einem Sonnenuntergang über Wachenheim mit einem Glasl.
Glasl.
Ein Glasl.
Also.
Bussi Baba.
Pfiat die.